Wann immer man in Diablo die wichtigen Fragen des Lebens beantwortet haben möchte, wendet man sich normalerweise an Deckard Cain. Aber auch nur, weil es aus mir unerfindlichen Gründen meine beiden heutigen Gäste nicht als Charaktere in Diablo gibt. Denn die beiden wissen ja eigentlich alles, und ja, ich meine absolut alles ohne Ausnahme, über Diablo, und sie stellen sich heute allen großen Fragen rund um ihre Tests zu Diablo 4. Zum einen darf ich heute begrüßen unseren Gamster-Tester von Diablo 4, der die letzten Wochen nicht mehr vom PC loszueisen war und offenbar immer noch dort sitzt. Er ist jetzt ein für ewig mit Diablo verwachsenes, übernatürliches Wesen, und das lieben wir ja auch an ihm. Herzlich willkommen, Peter, schön, dass du da bist.
Ja, man nennt mich auch Holzkopf-Baumfaust.
Das kann ich bestätigen, ja, so nennen wir dich im Büro.
Ja, hinter meinem Rücken natürlich, deswegen, ich habe das nur zufällig mitbekommen.
Außerdem heute von den Kollegen von meinem MMO zu Gast, der Mann, der nicht nur jedes kleine bisschen Lore aus Diablo-Spielen auswendig kennt, und er liebt es, wenn das getestet wird, also stellt ihm alle Fragen, die euch schon immer unter den Nägeln gebrannt haben, um das zu überprüfen, sondern es ist auch der Mann, der sich extra einen 1.500 € Gaming-Laptop gekauft hat, um den Diablo-Server-Slam in der Deutschen Bahn zu spielen. Herzlich willkommen, Benedikt, schön, dass du heute da bist.
Hallo, und Dankeschön.
Um es mit deinen Worten zu sagen, du wurdest daraufhin gefragt, bist du verrückt? Und deine Antwort war ja, aber was hat das mit Diablo zu tun?
Korrekt, ja.
Wir wollen heute mal alle Fragen beantworten, die den lieben Menschen, die uns live zuschauen, unter den Nägeln brennen. Aber bevor wir zu den zahlreichen Fragen kommen, die wir heute schon gesammelt haben im Livestream, von unseren lieben Zuschauerinnen und Zuschauern, habe ich selbst schon mal eine Frage für euch dabei. Und ich vermute, dass ich die Antwort von euch beiden darauf schon kenne. Und zwar frage ich mich, könnt ihr Diablo nach euren Tests jetzt überhaupt noch sehen? Oder braucht ihr eine unbestimmt lange Pause? Peter, wie sieht's aus?
Welches Diablo? Ich kann es echt nicht mehr sehen. Ich habe es nie gesehen. Gott sei Dank habe ich jetzt eine Pause, weil ich tatsächlich zufälligerweise in Urlaub, ich war eigentlich nur der Ersatz für diesen Test und hatte schon meinen Urlaub geplant. Und zum Launch bin ich dann irgendwo in Sizilien und danach auf der heißt ja nicht mehr E3, aber in Los Angeles. Deswegen werde ich da auf jeden Fall eine Pause haben, und das kommt mir auch sehr, sehr recht, weil auf der einen Seite hätte ich jetzt gern weitergespielt, auf der anderen Seite haben sie halt meinen Charakter gelöscht aus der Vorab-Version. Und das habe ich jetzt gar keine Lust mehr, nochmal neu anzufangen.
Ja, die Charaktere, wir hatten kürzlich ja auch einen Talk zusammen mit dem lieben Jesse Rocks und mit Fabiano, da haben wir auch darüber gesprochen, dass sie diesen Anfang einfach nicht mehr sehen können, diesen ersten Akt, den haben sie jetzt bestimmt schon 25 Mal gespielt, mit immer wieder einem neuen Charakter, von Beta 1 bis Beta Y, vom Server Slam und Preview-Version und so weiter, und jedes Mal muss man von vorne anfangen. Benedikt, ich habe das Gefühl, du bist da sehr schmerzbefreit, du wirst direkt weiterspielen, oder?
Auf jeden Fall, also ich habe schon in meinem Review jetzt irgendwie gesagt, dass es die zwei Tage, die ich noch warten muss, sehr lange werden, und sie werden sehr lange. Ich habe am Ende des Tests noch mal irgendwie angefangen, ein paar andere Klassen zu zocken, und habe gemerkt, alle anderen sind wirklich sehr viel stärker als Druide immer noch. Und freue mich sehr auf meine Zauberin. Werde natürlich die ganzen Story-Quests wahrscheinlich eher durchskippen und halt machen. Aber ich habe absichtlich auch ziemlich gar keine Side-Quests gemacht, und da freue ich mich dann doch sehr drauf, die noch ein bisschen zu erkunden und da zu gucken, was es noch in der Welt gibt, was nicht Main-Story ist, weil ich zumindest eine Quest kenne, von der ich jetzt schon weiß, dass sie wirklich gut wird oder gut ist, und da hoffe ich, dass mehr von drin steckt.
Peter schaut skeptisch.
Ich habe jetzt überlegt, ob ich dir jetzt irgendwie den Spaß verderben soll oder ob ich dir irgendwelche Spoiler machen soll, aber naja, mach mir
du,
nicht.
Ich bin so ein Mensch, der kann nicht gespoilert werden. Für mich sind Informationen von etwas und das Erlebnis von etwas getrennte Dinge. Ich kann einen Film von vorne bis hinten gespoilert bekommen, ich gucke ihn trotzdem, weil ich wissen, wie der Film ist. Das ist eine, wie ich finde, sehr schöne Eigenschaft für mich.
Du musst so ein friedliches Leben leben. Das muss fantastisch sein.
Ja. Gehst morgens auf Facebook, bei House of the Dragon ist die und der gestorben. Naja.
Oh Mensch, gute Information. Passt. Gut, dass ich die habe.
Ja. Ist aber sehr gute Voraussetzung für den Beruf auf jeden Fall.
So, dann würde ich jetzt mal starten mit den Fragen, die wir hier schon gesammelt haben. Und ihr da draußen, die live zuschauen, bitte weiter so wunderbar und fleißig Fragen mit Ausrufezeichen Frage in den Chat schreiben. Ich werde versuchen, dass wir mit allen durchkommen. Aber ich freue mich, wenn wir hunderte Fragen bekommen. Und ich starte einfach mal mit einer Frage von Eota, die da lautet, mit welchem Charakter habt ihr damals Diablo Hellfire durchgespielt, sofern ihr es denn durchgespielt habt? Das war eine gute Antwort,
hallo?
Dankeschön.
Das ist über 20 Jahre her. Zauberer?
Sag's ansonsten einfach mit Selbstbewusstsein. Ich glaub's dir.
Zauberer?
Ja, natürlich.
Das war doch der Zauberer, mein guter Gondolf, der Dritte.
Offensichtlich, ja.
Ich war damals für Diablo 1 zu jung. Da durfte ich noch nicht Diablo zocken und wusste auch nicht, dass es gibt. Damals war ich noch ein Konsolenkind. Ich habe mit Diablo 2 relativ spät angefangen und tatsächlich wirklich viel gezockt habe ich erst mit Diablo 3 und dann das 2er ordentlich nachgeholt, indem ich es wertschätzen konnte mit Resurrected. Aber Hellfire habe ich nicht gespielt.
Aber du hättest natürlich auch den Zauberer genommen.
Wahrscheinlich eher ein Krieger, weil ich tatsächlich zu der Zeit mehr so auf Nahkämpfer war.
Hm. Mit welchen, ich meine, vermutlich habt ihr mehrere Klassen für den Test ausprobiert, aber mit welcher Klasse habt ihr jetzt in der Testversion gespielt?
Ich habe mit der Schurkin gespielt. Tatsächlich, das war mein Liebling, den ich dann gesagt habe, okay, die will ich auf jeden Fall spielen, weil sie sehr ähnlich ist wie der Dämonenjäger in Diablo 3, den ich damals für den Test gespielt habe und dachte, ja, das hat mir damals Spaß gemacht, mache ich das wieder.
Ich habe mir den Druiden ausgesucht, wie gesagt, das ist in der Hoffnung, dass er stärker geworden ist als damals in der Beta. Mhm. Ist er, aber nicht viel. Tatsächlich macht es aber sehr viel mehr Spaß, wenn du Builds spielen kannst, die Leute supporten und dann einfach jemanden dabei hast, der für dich den Schaden macht und du einfach dafür sorgst, dass die Leute mehr Schaden nehmen. Das ist schon ziemlich cool. Also an Bildvielfalt hat die Klasse wirklich was drauf.
Mhm. Ja, ich habe es schon in euren Tests gelesen jeweils. Benedikt, du hast ja tatsächlich sehr viel Gebrauch von den MMO-Mechaniken gemacht. Ergibt ja auch Sinn, du kommst ja von der meinen MMO. Peter, du hast die meiste Zeit eigentlich allein gespielt und höchstens mal mit einem Emote geworfen, oder?
Ja, es war ja auch so, es gab ja nicht so viele Spieler da in dieser Version, die wir gespielt haben. Es waren ja nur Journalisten, also weit davon entfernt von den vielen Millionen, die da jetzt joinen werden. Und ich habe mich halt voll auf die Einzelspielerkampagne, sage ich mal, fokussiert und habe das gespielt wie ein Diablo 2, sagen wir mal, ja, ohne Multiplayer, ohne Social Gedöns, ohne irgendwelche Freundschaftsanfragen, kann man Gott sei Dank auch das fast alles abschalten. Und das war, ist lustig dann zu sehen, wenn du dann mit den anderen Testern redest, so, wie habt ihr es denn empfunden? Und ja, die meine MMO schreibt dann irgendwie, es ist so viel MMO wie nie. Und ich so, echt? Okay.
Ja, das ist spannend.
Ich hab tatsächlich sogar in den Städten ab und zu mal wen rumstehen sehen. Also später auf Tier 3 sogar dann irgendwie ein paar Leute. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, dass ich einige von den Events einfach nicht hab schaffen können alleine. Die gehen alleine einfach nicht, weil du entweder an drei Positionen gleichzeitig sein müsstest oder weil dich die Mobs komplett ignorieren und einfach fröhlich die NPCs abschlachten, die du beschützen sollst. Gerade als Druide funktioniert das nicht. Du machst nicht genug Schaden, um da alles zu töten. Und auch als Barbar vermutlich nicht, weil du nicht schnell genug hinkommst. Und auch als Zauberin später habe ich es nicht immer hinbekommen. Da hat man schon gemerkt, okay, also diese Events in der Open World sind dazu gedacht, dass mehr Leute da sind. Und auch später, wenn du nicht tatsächlich irgendwie stundenlang grinden möchtest, wenn du weiterkommen möchtest, brauchst du vermutlich irgendwen, der dir hilft. Weil ja relativ vieles in der Welt nicht mit der Spielerzahl skaliert, sondern einfach nur leichter wird. Außer in Dungeons meine ich. Und selbst da hast du den Vorteil, dass du dich gegenseitig wiederbeleben kannst. Das heißt, du stirbst nicht und musst dann neu anfangen, sondern hast da wen neben der dich wiederholen kann, beliebig oft. Und das macht gerade Bosskämpfe sehr viel leichter.
Mhm. Ich habe direkt dazu passend schon eine fantastische Frage von einer Person, dessen Namen ich jetzt definitiv falsch aussprechen werde. Ich hoffe, ihr seid bereit. Agripney. Das war definitiv falsch, nur dass ich es schon mal angesagt habe. Aber die Frage lautet, in der Beta waren die Viewpoints in der Gruppe nur für eine Person aktivierbar. Geht das nun auch in der Gruppe?
Du meinst diese Punkte, um auf der Map einen Marker zu setzen, ne?
Nehme ich mal an, ja.
Die waren, meine ich, schon in der Beta, zumindest im Server-Slam später, für die Gruppe möglich. Das habe ich auf jeden Fall von Leuten schon gesehen. Es müsste im Test auch so gewesen sein. Ich habe es nicht dediziert ausprobiert, stand aber in einem Tooltip, dass es geht. Also es ist zumindest geplant, dass es geht.
Mhm. Dann noch eine wichtige Frage für Leute, die gerne in Teams spielen wollen. Gibt es einen Sprachchat, fragt Mixi Zockt.
Ja. Sorry. Ja, es gibt auf jeden Fall den Battle.net-Sprachchat, der sowieso mit drin ist, ich meine jedem Blizzard-Game. Ich habe ihn allerdings nicht ausprobiert, weil ich in jedem Spiel entweder auf Discord oder Teamspeak ausweiche. Ich meine aber, es gibt einen, wir hatten halt nur nicht wirklich Verbindung dazu, weil die Server da noch nicht wirklich für gedacht waren.
Mhm. Seid ihr Typen, die einen Ingame-Sprachchat nutzen? Also ich habe das noch nie gemacht, glaube ich. Wenn ich mal Sprachchat nutze, dann halt nur über Discord und dann mache ich den immer aus, penetrant in Spielen. Aber vielleicht bin ich da auch merkwürdig.
Ja, vor 15 Jahren vielleicht, so mit Left 4 Dead habe ich das gemacht, ja, und dann fast kaum mehr Multiplayer gespielt, deswegen kann ich da schwer mitreden. Aber ja, also es ist schon recht ungewöhnlich, dass wenn du mit deinen Freunden spielst, bei Diablo, okay, vielleicht willst du mit irgendjemandem reden, den du halt zufällig da triffst, aber ehrlich gesagt, da reicht auch ein Emoji, ein Emote.
Hm. Ich nutze den ziemlich häufig sogar, also vor allem in Overwatch, weil ich halt da auch sehr kompetitiv spiele und dann auch wirklich mich absprechen möchte mit den Leuten, und für Taktiken brauchst du halt dann den Voice-Chat. Erstaunlicherweise ist der Voice-Chat sogar in Overwatch richtig gut. Also wenn ich den vergleiche mit sowas wie Call of Duty, da ist er halt schrecklich und in Battlefield war er überhaupt nicht zu gebrauchen. Aber in Overwatch, der ist, finde ich, ziemlich gut.
Mhm. Nochmal zwei Korrekturen von Agribni. Erstens danke für die Aufklärung, wie der Name ausgesprochen wird. Und zweitens waren gemeint die Viewpoints in Klammern Kamera 3D zoomen. Hm.
Ach ja, okay, aber die in der Gruppe funktionieren, oh Gott. Ich denke, da muss jeder selber hingehen, oder? Hätte ich gesagt.
Meinst du Waypoints?
Er meint die Viewpoints, wo die Kamera dann so runtergeht.
Ach, die Dinger. Gute Frage. Das haben wir nicht ausprobiert, glaube ich. Ich meine aber, sie müssten pro Person sein. Das heißt, sie sind kurz blockiert, wenn der Veteran steht.
Mhm.
Denke auch, ja.
So, ich versuche hier eigentlich ein bisschen Themenkonsistenz in die Reihenfolge der Fragen reinzubringen. Aber die folgende Frage muss man einfach random irgendwo reinhauen. Nämlich die Frage, gibt es Katzen in Diablo 4 von Dr. Hood?
Ich weiß, dass es Hunde gibt.
Mhm. Es gibt auch Katzen. Ich habe ein paar gesehen. Ich habe versucht, sie zu streichen und es nicht hinbekommen, obwohl es angeblich geht. Ich stand, glaube ich, 10 Minuten vor der Katze und habe Hallo gespammt und es hat nicht funktioniert.
Vielleicht hatte sie auch keine Lust, Benedikt. Das manchmal wollen möglich, Katzen ja. auch nicht.
Gut möglich, ja.
Die müssen sich auch nicht immer streicheln lassen. Das ist auch mal okay.
Aber ich fände es aber sehr lustig, wenn man sie streichelt und einfach einen Schadenspunkt kriegt, random.
Aber gut zu wissen, es gibt sie und es ist theoretisch möglich, sie zu streicheln, wenn sie denn Lust haben. Eine nächste Frage stammt von SPF Sachiel. Wann wird der richtige Shop reingepatcht?
Ja, jetzt, ne? Also, wenn es jetzt losgeht, dann ist der Shop live. Wir haben ihn noch nicht gesehen, also nur im Video, auf Screenshots. Blizzard hat uns da ein paar Materialien mitgeschickt, wo man auch die Preise sehen konnte, aber wir konnten ihn noch nicht ausprobieren und der wird dann freigeschaltet, wenn das Spiel live geht.
Mhm. Wird dann direkt von Anfang an schon alles zu sehen sein, mit Battle Pass, mit verschiedenen Skins, mit verschiedenen Dingen, die da gekauft werden können, oder wird sich da noch peu à peu ein bisschen was ergeben in den nächsten Wochen und Monaten?
Naja, der Battle Pass ist ja noch nicht freigeschaltet. Soweit ich das jetzt verstanden habe, aber korrigiere mich da gern, Benedikt, ist ja, dass der im Juli erst losgeht. Und im Shop selbst, ja, also wie gesagt, wir können da jetzt nur spekulieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du was kaufen wirst, weil sonst, warum hast du dann einen Shop, wenn du nichts kaufen kannst? Also das würde gar keinen Sinn ergeben. Also da wird es Skins geben. Wir haben, wie gesagt, schon manche gesehen. Es gibt eine Pferderüstung auch. Es gibt ganze Rüstungspakete, die du kaufen kannst. Nur einzelne Waffen-Skins, wenn du möchtest. Ja, also da wird einige Möglichkeiten sein, um Geld auszugeben. Sinnlos.
Mhm.
Also der Battle Pass wurde ja schon, ich glaube, der kommt, ist eh fest damit der Season auch verbunden. Du kannst dir den auch nur über die Season-Server dann irgendwie weiter grinden. Ich würde es nicht ausschließen, dass er schon von Anfang an drin ist, dass du ihn dir angucken kannst, einfach um ein bisschen Hype drauf zu sein. Würde aber auch nicht drauf setzen, dass er schon da ist. Also, zumal er ja auch erstmal nicht wichtig ist, wenn du das ständig siehst und dann nichts mitmachen kannst, ist ja auch frustrierend. Aber ja, wie du schon sagtest, der Shop wird ziemlich sicherlich da sein. Er ist halt teuer, aber sonst auch nichts.
Mhm.
Hast du eigentlich verstanden, sorry, was diese Add-ons sind in dem Shop? Weil das fand ich doch spannend, weil wir haben diese Sachen angeschaut und da gab es irgendwie Skins. Ah, und dann gab es Add-ons. Und wir so, Add-ons? Was ist das denn?
Dieses eine Pferdeset, wo das Mount mit drin ist, das ist in dem Add-on-Ding mit drin. Ich glaube, die Add-ons sind einfach nur Teile, die du nicht mit Platin kaufst, sondern direkt mit Geld, weil das ja direkt auch $20 gekostet hat und nicht 2500 Platin. Ich nehme an, dass sie das deswegen Add-ons nennen, weil du es halt direkt kaufst und nicht über Premium-Währung.
Das ist immer eine Enttäuschung.
Ja.
Ich hatte in unserem letzten Talk mit Jesse und Fabiano schon darüber gesprochen, über den Shop. Da wussten wir noch, da waren wir noch auf dem Stand nach dem letzten Dev-Stream. Da haben wir darüber gesprochen, dass wir es ganz charmant finden, dass jetzt die Pferderüstung so eine Reise hingelegt hat nach Oblivion und jetzt mittlerweile ein viel besseres Standing hat. Und man sagt, naja, so ein Pferdeskin ist ja noch das am wenigsten Problematische in diesem Shop. Und das finde ich schön, das macht mich glücklich als Oblivion-Fan, dass die Pferderüstung jetzt auch wieder irgendwie da ist, jetzt wieder ganz, ganz oben ist.
Ja, ich meine, die gab es auch damals schon in Assassin's Creed, hier Odyssey. Da konnte man auch sein Pferd irgendwie und ein anderes Pet kaufen oder was. Ist eigentlich nie weggegangen, ne? Auch in MMOs. Von daher. Wer es braucht.
Ja auch. Ne? Also gerade die Pferderüstung wird vermutlich sowieso eine kleine Rolle spielen in Diablo 4, solange du nicht im Ashaba Trophy Club bist. Ne? Da ist ja schon sehr wichtig, das Ding.
Aber da tatsächlich mal eine Frage von mir. Hattet ihr während des Tests jemals das Bedürfnis, euch jetzt einen Skin zu kaufen?
Jetzt im Spiel, ja?
Okay, nee, gut. Ja.
Ja. Also tatsächlich, ich bin ein großer Freund von Skins und sehe auch einfach gerne gut aus. Ich war sogar ein paar Mal beim Transmogger und habe mir, weil mir meine Rüstung einfach nicht gefiel, einfach ein Set zusammengestellt, mit dem ich rumgelaufen bin, weil ich es schöner fand, als rumzulaufen wie Clown. Und ich wollte ein paar Mal gucken, ob es denn was Schönes gibt zumindest und mich da ein bisschen umschauen. Hätte vermutlich sogar was gekauft, weil ich sowieso irgendwann den Skin kaufen werde oder irgendwas kaufen werde. Ich kenne mich. Wobei es ja nicht mein Account gewesen wäre in dem Fall. Aber ich hätte gerne was gekauft, wenn es für mich gewesen wäre, ja.
Also ich überhaupt nicht. Ich muss da sagen, ich bin da null empfänglich für. Ich habe kein Bedürfnis, auch wenn sie noch so cool sind, wenn es irgendwelche, wie bei Path of Exile, besondere Effekte für Zauber oder so. Nee, danke. Ich habe 70 Euro dann in dem Fall sogar für Diablo. Wenn du 70 Euro bezahlst, dann finde ich es auch ein bisschen frech, wenn man dann noch 20 Euro nochmal für ein Pferd bezahlen soll. Warum?
Ja, das ist so ein bisschen, ich sehe das mit gemischten Gefühlen, weil einerseits sind die Sachen, die ich gesehen habe, in-game teilweise viel cooler als die Sachen, die man zumindest aktuell im Shop gesehen hat. Das heißt, man hat gar nicht die Notwendigkeit, sich wirklich auch kosmetische Sachen im Shop zu kaufen. Pay-to-win-mäßig sieht es ja zumindest im Moment auch noch relativ zahm aus. Und das ist einerseits cool und fair und andererseits fragt man sich, okay, aber wozu dann überhaupt der Shop, wenn es da sowieso nicht unbedingt was gibt, was jetzt viel besser ist als die Sachen, die man in-game bekommt.
Das habe ich mich auch gefragt. Also gerade, es tut mir sehr leid für die Designer, aber die Shop-Skins sind potthässlich. Sie sind echt nicht hübsch. Es sieht einfach völlig langweilig aus, wenn ich das vergleiche mit diesen verdammt coolen Wolfs- und Bärenfällen, die du dann im ersten Gebiet kriegen kannst. Wozu soll ich mir dann ein Schild mit einem relativ schlecht geklüppelten Löwen drauf kaufen? Verstehe ich nicht.
Ja gut, vielleicht kommt da noch was.
Ich hoff's.
So, nächste Frage wäre einmal, für mich als Neuling in Diablo ist es sehr abstoßend, dass es keinen WASD-Lauf gibt. Wie steht ihr dazu? Mit Controller kann man ja auch mit dem Stick laufen.
Du hast mit dem Controller gespielt, oder?
Nee, ich habe auch das Tastatur gespielt, weil ich es einfach gewohnt bin von Diablo 3. Aber gerne erst nach dir.
Ja, also für mich bin nie auf den Gedanken gekommen, das Spiel mit WASD zu spielen. Also gute Frage. hat mich null gestört. Also vielleicht einfach, weil ich so mit aufgewachsen bin, mit Diablo mit der Maus zu steuern. Aber ja, das hat mir jetzt gar nicht gestört. Aber die Gamepad-Steuerung ist tatsächlich sehr gut. Also das kann ich zumindest dazu beitragen.
Also mir geht's ähnlich. Ich bin halt völlig gewohnt, solche Spiele in isometrisch mit Point-to-Click zu spielen. Point-to-Click, genau. Click-to-Move. Und also ich habe auch lange LOL gespielt, deswegen war das für mich auch immer relativ normal. Und ich weiß gar nicht, welches Spiel das war. Irgendein RPG habe ich gezockt mit WASD-Steuerung und kam da überhaupt nicht drauf klar erstmal. Das hat ewig lang gedauert, bis ich aus diesem SSI so, du musst mit WASD steuern, irgendwie wirklich drauf klargekommen bin. Und deswegen ist für mich die Steuerung jetzt mit Maus sehr natürlich in Diablo. Aber wie du schon sagtest, die Controller-Steuerung habe ich schon in Diablo 2 sehr gefeiert, also im Remake jetzt. Die wird mit ziemlicher, ich habe sogar belegt, es hauptsächlich zu spielen so, weil es sich sehr, sehr intuitiv anfühlt. Mhm. Mhm.
Gott sei Dank gibt es ja diesmal endlich auch für Tastaturspieler diese Ausweichrollen, was mich ja bei Diablo 3 ein bisschen genervt hat, dass die Konsolenspieler dann plötzlich kriegen sie Ausweichrollen. Jetzt gibt es die eben auch mit Maus und Tastatur, das ist fantastisch.
Kann man sich auch rollend durch die Welt bewegen. Ich als Dark Souls-Fan weiß, wovon ich spreche. Nächste Frage aus dem Chat lautet, kann man in Diablo 4 handeln mit anderen Spielern?
Ich glaube, nein. Ne?
Ich habe ehrlich gesagt bestätigt. Keine Ahnung. Das ist, ich habe die eine Sache, die ich vergessen habe zu testen. Ich meine, es geht irgendwie, dass du Loot tauscht. Ich weiß aber nicht, ob das über auf den Boden schmeißen ist oder nicht. Ziemlich viel ist aber eben beim Aufheben gebunden. Deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob es geht oder nicht. Ja, da kann ich leider wirklich keine Gewehr geben.
Ich meine, es wurde im Vorfeld schon gesagt, dass es kein Trade-Fenster gibt. Also
möglich, ja.
Bin mir ziemlich sicher eigentlich, aber ich kann es jetzt auch nicht ganz hundertprozentig sagen. Mhm.
Eine Frage von Vorstadtfaultier finde ich charmant gestellt. Wie steht ihr zur Open World? Ist es so schlimm, wie man sagt, oder aushaltbar? Ich bin unsicher, was dazu gesagt wurde zur Open World. Ich glaube, es gab natürlich Kritik dazu. Also hauptsächlich gab es ja Kritik zur Shared World. Ich glaube, es gab zur Open World ein bisschen Kritik, dass viele Sachen repetitiv waren und es, sag ich mal, sich wiederholendes Dungeon-Design gab. Wie habt ihr das erlebt?
Also ich meine, sich bei Diablo darüber zu beschweren, dass es sich wiederholt, ist ein bisschen seltsam. das vorweg, die Open World finde ich tatsächlich nicht so schlimm. Sie ist sehr gefüllt. Man sieht immer irgendwo irgendwen und irgendwas passiert. Das heißt, sie ist nicht leer, sie ist nicht langweilig und auch nicht zu groß. Vor allem später, wenn du dann Mount hast, ist es sehr leicht, an die Orte zu kommen, wo du hin musst. Und es ist vor allem sehr hübsch. Das heißt, immer wenn du ein bisschen reist, ist es nicht schlimm, dass du dir das angucken musst, weil es wirklich optisch ansprechend ist. Deswegen, ich hatte absolut keine Probleme damit, auch bei den Dungeons später, selbst wenn sich's teilweise ein bisschen wiederholt und man ein bisschen Backtracking hat. Ich stand ab und zu einfach irgendwo an einem Dungeon und habe versucht, ein perfektes Bild zu kriegen für irgendwas, weil ich dieses eine Fenster so geil fand oder irgendeine Skulptur gesehen habe, die ich mir näher angucken wollte. Fand ich eigentlich sehr schön. Mhm.
Ja, ich meine, die Open World ist jetzt keine Revolution oder so. Ist jetzt nicht die beste Open World, die du je gesehen hast. Da werden keine Standards gesetzt wie bei einem, was weiß ich, in Red Dead Redemption oder so. Aber sie funktioniert in dem Sinne, dass die dir halt im Vergleich zu den anderen Diablos halt eine zusammenhängende Welt gibt, die, das finde ich, viel atmosphärischer ist, wenn du halt wirklich in so eine Siedlung reinreiten kannst und dann weiter zum nächsten Gebiet und sich das da ohne Ladepausen, also außer wenn du in die Dungeons gehst, dass du da halt einfach fließend hin und her wechseln kannst. Und von dem Inhalt, das stimme ich total zu, also es wiederholen sich manche Sachen, es ist auch nicht so viele Überraschungen, finde ich. Es gab mal ab und zu ein paar Sachen, ja, es taucht ein bekannter Feind mal ab und zu auf, wo du denkst, oh no, verdammt. Es gab mal ich habe zum Beispiel irgendwie so eine Festung plötzlich gesehen und dachte mir so, oh cool, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass die hier ist, und dann gab es dann auch dann ein eigenes Event damit und so weiter und so fort. Aber es ist relativ wenig von diesen zufälligen Sachen, finde ich. Also, wenn du irgendwie einen NPC mal triffst, der gerade gegen Gegner kämpft, dann bringst du halt all die Gegner um, der sagt halt nix, ne? Der ist halt einfach nur Kulisse, merkst du da einfach, ne? Und auch in den Dörfern, das sind halt alles, das sieht schön aus, aber abseits von den Questgebern steckt da halt nicht viel dahinter. Die haben keinen Tagesablauf oder so. Also, wer das erwartet, wird da enttäuscht werden.
Ist halt kein
Skyrim. Die NPCs sind sehr spannend. Ich glaube, dass die nicht dazu gedacht sind, zu überleben. Ich glaube, die sollten eigentlich weniger HP haben. Und sobald du ins Bild kommst, sollten sie umfallen. Einfach für den dramatischen Effekt. Weil sie halt danach wirklich einfach rumstehen, wie nicht abgeholt.
Ja. Es gibt so einen arme Sau, der wird halt immer von so einem riesigen Banditen zerquetscht. Da steht der Typ mit dem Fuß drauf und macht so Und der wiederholt sich halt auch öfter mal. Ich denke mir immer so, oh Mann, ey, Franz, schon wieder. Ich hab dich doch schon dreimal. Ich kann dich einfach nicht retten. Das ist dann tragisch.
Oh nein.
Das ist so eine Familie von Klonen, die halt immer, die gehen wieder so mit Enthusiasmus in die Open World raus und denken so, heute wird's klappen. Heute finde ich einen Schatz. Und dann,
ja. Tragisch. Eine sehr schöne Frage im Chat von Johnny Klatschian, die ich gern ausweiten möchte. Die Frage lautet, wer war bei euch eigentlich alles in den Tester-Teams? Und das können wir gerne mal ausweiten zu der Frage, wie euer Test überhaupt jeweils abgelaufen ist.
Willst du anfangen?
Ich meine, bei uns war das sehr, sehr schlank. Mike und ich waren drin im Team. Und wir haben halt beide ab und zu mal gezockt. Ich deutlich mehr als er. Die Tests liefen bei uns sehr leger ab tatsächlich. Also das war vor allem nach Feierabend ein bisschen zocken. Da wir ja keine gewerteten Tests machen bei uns, sondern mehr Anspielberichte mit Einschätzungen. Deswegen haben wir halt nicht diesen Anspruch, alles wirklich hunderte Stunden lang zu spielen, sondern halt einen Eindruck zu geben, wie ist es, wenn man zockt. Entsprechend war, ich glaube, ich habe 30, 40 Stunden gezockt. Ehrlich gesagt ist mir ein kleines bisschen die Zeit flöten gegangen dabei, weswegen ich es nicht genau sagen kann. Aber so lief es halt bei uns. Ne? Das ist halt, wir testen für den Feierabendzocker, wenn du so willst.
Ja, bei der GameStar war es ein bisschen größeres Unternehmen. Also ich war natürlich der Haupttester, aber wir haben ja nebenbei auch noch so ein cooles Sonderheft gemacht, ja, die GameStar Black Edition zu Diablo 4. Mhm. Und da haben sehr viele Leute dran gearbeitet, die haben halt auch das Spiel gespielt und die haben dann auch zum Test beigetragen, indem sie halt, wir haben Screenshots von denen verwendet, natürlich, die haben andere Klassen gespielt als ich zum Beispiel, dann konnte ich mich gut mit denen austauschen. Es gibt Fazits von denen im Test, am Ende haben wir, glaube ich, 6 Fazitkästen oder so von Redakteuren und von freien Autoren im Test gehabt. Genau, also es war halt eine sehr große Gruppe. Und wir haben halt alle versucht, auch das Spiel, also durchzuspielen, war sowieso klar, dass wir das machen müssen. Ich habe es ja auch logischerweise durchgespielt. Ich habe auch bis zum kurz vorm vierten Schwierigkeitsgrad gespielt, um das Endgame halt ein bisschen einzuschätzen zu können. Also es war schon die Maxime bei der GameStar halt so viel wie irgend möglich. Und damit wir halt auch das kompletteste Fazit ziehen können. Gerade wenn du halt an Diablo 3 denkst, wo ja auch, ich denke, das haben wir schon oft genug erwähnt, auch ein bisschen Fehleinschätzungen gemacht wurden. Da wurde halt auch eigentlich genau zum gleichen Punkt, wie wir jetzt sind, eine Wertung vergeben. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, im vierten Schwierigkeitsgrad, naja, da wird das Spiel dann plötzlich irgendwie sackschwer und blöd und macht keinen Spaß mehr. Der Loot ist bescheiden. Und genau das wollten wir diesmal halt nicht machen. Deswegen haben wir auch keine Wertung vergeben, sondern haben wir halt gesagt, okay, wir spielen es soweit mit so vielen Leuten wie möglich und versuchen, die bestmögliche Kaufberatung zu geben.
Mhm. Aber dein Fazit aktuell lautet ja, dass es wirklich ein exorbitant guter Eintrag in der Diablo-Reihe ist. Und du tendierst ja im Moment auch durchaus zum 90er-Bereich, sofern jetzt mit dem finalen Release, mit dem Echtgeld-Shop, mit den Servern und so weiter alles gut geht, richtig?
Ja, also wenn wir von der Wertung reden, wir haben, wie gesagt, keine Finale gegeben. Auf GameStar.de könnt ihr auch den Test lesen. Da steht, das kann ich spoilern, eine 85 bis 95 tatsächlich drunter. Und ich hätte schon so, also 93, 91, 93 wären so mein Bauchgefühl gewesen. Aber das war einfach nicht seriös, da dann zu sagen, okay, das ist die Wertung. Weil wenn wir sie dann eine Woche, zwei Wochen später nochmal ändern müssen, und ich glaube, das ist der beste Kompromiss zu sagen, es ist ein sehr gutes Spiel, es sieht alles ziemlich gut aus, aber wir müssen halt noch mal schauen, wie es dann im richtigen Endgame aussieht und wie der Shop ist.
Mhm. Ja, das ist ja bei GameStar durchaus auch Tradition bei Spielen, die zum Beispiel eine Online-Komponente haben oder eine Multiplayer-Komponente, die man erst richtig nach Release einschätzen kann, wo dann irgendwie noch mal mehr Spiele dazukommen, ist es ja durchaus üblich, dass wir die Wertung noch mal einige Tage nach hinten legen. Die meine MMO, wie gesagt, ist ja schon erklärt, gibt ja ohnehin keine klassische Zahlenwertung im eigentlichen Sinne. Aber ich habe ja eure beiden Tests gelesen, beide sehr zu empfehlen. Beide werde ich natürlich auch verlinken in diesem Talk, sofern ihr diesen Talk als VOD anschaut, und kann nur empfehlen, beide Tests zu lesen, weil sie sind tatsächlich sehr spannend aus einer unterschiedlichen Perspektive geschrieben. Wir haben es vorhin schon festgestellt, Peter, du hast das Spiel komplett alleine gespielt und hast gesagt, ja Mensch, MMO-Aspekte sind für mich gar nicht, spielen gar nicht so eine große Rolle. Benedikt, du als MMO-Experte hast es natürlich als MMO gespielt und hast ja auch getitelt, ja, das werden nicht alle mögen, weil das ist extrem groß und extrem viel MMO. Also es lohnt sich tatsächlich, da mehrere Perspektiven sich, glaube ich, anzuschauen, je nachdem, aus welcher Ecke man kommt.
Ja, auf jeden Fall. Also das Spiel wird auch bestimmt irgendwo spalten. Also hat es ja auch schon vor Release, ja. Dass halt Leute sagen, ah, nee, Shared World, nee, gar nicht.
Ja, das Spiel spaltet das wahnsinnig. So. Das Interessante ist, unser letzter Talk, den wir dazu hatten, heißt genau so, der heißt Diablo 4 spaltet die Massen. Und es ist ganz charmant, weil so viele Leute drunter geschrieben haben, dass sie das gar nicht nachvollziehen können. Und das waren so im Wechsel Leute, die geschrieben haben, hey, was heißt denn hier, das spaltet die Massen? Also ich habe nur Positives gehört. Und darüber war ein Kommentar, der gesagt hat, hey, wo spaltet denn das die Massen? Also alle, die ich gehört habe, finden das schlecht. Und ich muss ja, nun, ich glaube, die Massen sind hiermit gespalten. Es ist wirklich spannend. Aber es gibt
das
auch...
Das ist auch furchtbar oft, wenn du auf Reddit guckst, da siehst du auch eigentlich, heute sind es Leute, die alles lieben und alles loben, und wenn du morgen guckst, dann siehst du irgendwie, ja, das ist Kacke und das will ich nicht haben und das ist nicht mein Diablo. Es ist anstrengend.
Mitunter, ja. Aber man muss dazu auch wirklich feststellen, dass Diablo so eine unterschiedliche und diverse Spielerschaft hat. Nicht nur im Sinne von, mag man die MMO-Aspekte oder nicht, sondern ja auch im Sinne von, spielt man überhaupt Seasons? Spielt man überhaupt viel im Endgame? Oder ist man jemand, der lieber die Story durchspielt und wirklich einfach Wert auf Atmosphäre und diese Kampagne legt? Also da gibt es ja so unterschiedliche Spielertypen, dass die teilweise wirklich ein komplett anderes Spiel spielen, gefühlt.
Ja, und es ist spannend. Ja, also ich kann da echt sagen, aus meiner Perspektive, ich bin ja genauso ein Typ, weil du hast ja gerade jetzt irgendwie meine Biografie gelesen, Gott, denke ich, dass ich das ja gar nicht mache. Ich habe auch die Vorgänger jetzt, also wirklich Diablo 3 habe ich im Endgame gespielt, weil ich es für den Test halt musste, mehr oder weniger, weil das mir gar nicht zusagt. Und hier, ich hätte jetzt echt, wie gesagt, ich hätte jetzt weitergespielt. Ich hätte jetzt noch ein bisschen, also bis vielleicht nicht bis so Level 100, aber bis so Level 80 oder so, hätte ich da bestimmt noch weitergemacht, weil es ein richtig cooles Spiel ist und trotzdem aber auch für einen Einzelspieler mir sehr viel Spaß gemacht hat aus dieser Perspektive. Haltet davon, was ihr wollt.
Du hast allein schon historisch durch die Teile vorher eine sehr große Masse an verschiedenen Spielern. Wenn du mit Diablo 1 oder 2 angefangen hast, bist du halt eher der klassische Solo-Spieler, der halt die Welt geil findet. Wenn du mit 3 angefangen hast oder mit Immortal, bist du halt mehr auf diese Multiplayer-Aspekte. Ich finde Immortal immer noch ein gutes Spiel, auch wenn man es nicht hört.
Ich wollte gerade sagen, wenn du mit Immortal angefangen hast, dann bist du einfach reich. Ja, du hast Geld überall so. Bam, bam, bam.
Es ist auch vom Gameplay her einfach wirklich gut, auch wenn der Shop wirklich abysmal ist. Aber das geht ein bisschen zu tief. Es geht halt darum, dass du halt dann wirklich bei Immortal hast du halt den klassischen MMO-Spieler, der halt Diablo nur kennt als Spiel, das du mit anderen zusammenspielst und nicht, wo du in deiner Welt deine Story erlebst. Und da hast du halt einfach dadurch schon eine sehr breite Masse an Leuten, die nicht eine homogene Masse ergibt.
Ich verlese damit die perfekt dazu passende Frage aus dem Chat, die nächste, und erinnere nochmal dran, ihr könnt sehr gern weiterhin, ich sehe es auch schon, ihr postet wahnsinnig viele Fragen in den Chat, denkt immer dran, vorher Ausrufezeichen Frage zu schreiben, damit sie hier nicht untergehen. Wie gesagt, die nächste Frage passt perfekt zu dem, was du gerade so wunderbar ausgeführt hast, Benedikt. Nämlich, ist Diablo 4 näher an Diablo 2 oder an Diablo 3?
Ja.
Sehr gute Antwort.
Also das ist tatsächlich vom Gameplay her deutlich näher an Diablo 3, würde ich sagen, weil das halt einfach das modernere Diablo ist mit einem flüssigeren, dynamischeren Gameplay und nicht so furchtbar hölzern, wie Diablo 2 damals noch war. Von der Welt und dem Feeling her deutlich näher an Diablo 1 und Diablo 2, weil es halt, wie ich schon sagte, sehr düster ist, die Stimmung ist sehr viel anders, es gibt zumindest noch keine verfluchten Regenbögen, und das ist halt, wenn du Diablo wegen der Stimmung geliebt hast und das deswegen damals Diablo 2 gespielt hast, ist Diablo dein Spiel, also Diablo 4 dein Spiel, und wenn du aber eine moderne Steuerung magst, dann auch, definitiv.
Es ist auch ein Spiel wieder, wo die Story, wo ich halt irgendwie was für empfinde für die Story. Bei Diablo 3, ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß noch, dass Deckard Cain stirbt und dass man irgendwie Baal ist, ein kleines Kind und so. Und Diablo, naja, wollen wir nicht drüber reden. Also da wurden auch ein paar seltsame Entscheidungen getroffen bei der Geschichte damals. Und Diablo 4 fühlt sich für mich hat wieder echt dieses gleiche Feeling. Es geht halt noch weiter darüber hinaus, dass es einfach dunkel ist oder düster oder was auch immer, sondern einfach diese Art, wie sich es anfühlt, in Dungeons runterzugehen und diese Welt, es ist so alles verloren, ja, und alles, meine Güte, die sind echt, wer da wohnt, der hat es echt nicht leicht, ja. Und das hat halt auch optisch halt natürlich auch ganz starke Bezüge zu Diablo 2. Aber gleichzeitig finde ich es halt schön, dass sie halt was Neues erzählen, ja, wenn wir jetzt halt noch mehr auf die Story eingehen, dass es eben nicht ist, ich habe vorher Leute gehört, naja, Diablo 4, ah ja, da wird der Diablo halt wieder zurückkommen, ne, das ist ja, wow, was eine Story. Nö. Und das hat mich halt, das fand ich halt am schönsten fast. Dass es halt was Neues erzählt in einer Welt, die ich aber inzwischen sehr gut kenne und die ich sehr gerne mag.
Ja. Und obwohl
ich würde so furchtbar geil über die Story sprechen. Das ist, also, Wer Story mag, wird auf jeden Fall viel Spaß an Diablo 4 haben, allein, also auch wer die Lore mag, wo du sagtest gerade schon, dass Diablo 3 ein bisschen flach war. Zum Glück hat dann Reaper of Souls zumindest eine, wenn auch immer noch recht flache, aber wichtige Story erzählt, wo Malthael 90% der Menschen ausgerottet hat. Und das ist halt auch die Prämisse von Diablo 4. Es gibt halt eben kaum noch Menschen. Und die da sind, haben eine wirklich verdammt schwere Zeit, irgendwie zu überleben. Und das merkst du halt, ne? Also ständig sind auch irgendwo verlassene Häuser, weil es halt einfach keine Menschen mehr gibt. Alles ist irgendwie zerfallen. Es gibt sehr, sehr häufig Briefe irgendwo, die du an Leichen findest, wo du da denkst, so, das ist tragisch. Und das finde ich eigentlich, wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst, hast du wirklich ein cooles Erlebnis.
Im Chat wird auch gerade geschrieben, die Welt von Diablo hat kein Happy End, nur die Möglichkeit, all das zu überleben.
Ja, das ist genau das, ja.
Ja, das trifft es. Nächste Frage aus dem Chat lautet einmal, die Ultimate Edition beinhaltet ja den Battle Pass. Muss man den Battle Pass dann pro Season neu kaufen?
Ja.
Ja. Du musst ja beziehungsweise... Sorry, sag du.
Ja, du kannst ihn auch nicht erspielen. Also das meinte, ich glaube, Rob Ferguson schon, dass die Währungen, die du erspielen kannst, nicht reichen, um den nächsten Battle Pass zu kaufen. Das heißt, du musst immer ein bisschen Geld ausgeben für die nächste Season.
Die nächste Frage hattest du ja eigentlich auch schon angerissen, Benedikt, aber vielleicht kannst du da noch einen kleinen Ausblick geben. Die Frage lautet nämlich, wird der Druide im Late Game stärker sein und mit den anderen Klassen mithalten können? Du hast schon erwähnt, dass er ein bisschen stärker ist als zuvor, aber für dich immer noch nicht perfekt.
Die Sache ist, dass der Druide furchtbar abhängig ist von Legendaries, also mehr als jede andere Klasse, die ich bisher gespielt habe. Du musst einen richtigen Bild mit den richtigen Legendaries haben, dann ist er wirklich stark. Wir wurden von einem Druiden durch die Dungeon gezogen, der, ich glaube, einen Werbären- oder Werwolf-Bild gespielt hat. Der hat so viel Schaden rausgehauen. Das war Stefan vom Sonderheft, der hat uns wirklich gut gecarried. abgesehen davon, dass er auch 4 Level über uns war, aber gut. Und tatsächlich, ich sehe den Druiden als ziemlich stark. Blizzard hat ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass der Druide die stärkste Klasse sein wird und die auch am schwersten zu balancen ist, weil sie eben sehr viel kann. Aber sie ist, so wie ich es momentan einschätze, definitiv die Klasse, die am meisten auf Legendaries angewiesen ist.
Ich würde auch nicht sagen, dass es per se schwache Klassen gibt, sondern dass sie einfach unterschiedlich schwierig zu spielen sind. Also eine Zauberin, da haust du halt einfach alles raus und dadurch wirkt es halt sehr einfach, ne? Und wie du schon sagst, beim Druiden ist es halt so, beim Barbaren musst du dich halt auch erstmal dran gewöhnen, dass der halt super langsam ist, gefühlt. Und halt auch nicht, hast halt eine gewisse Lernkurve einfach. Also ich finde, die Klassen fühlen sich schon mächtig an, so ist es nicht. Also jeder hat halt seine Spezialgebiete und kann halt schon auch ganz gut austeilen. Natürlich dann im Vergleich, ja, der Damage-Output ist natürlich dann schon unterschiedlich.
Der Unterschied zwischen den Klassen ist auch deutlich geringer jetzt als damals zu Beta. Da gab es ja wirklich riesige Defizite zwischen dem Totenbeschwörer und dem Druiden später. Jetzt ist zwischen Platz 1 und Platz 5 definitiv weniger Platz und es sind alle viable. Du musst dich also daran gewöhnen, dass es andere Spielstile sind, in dem Fall auch, ne? Die Zauberin, wie du sagtest, haut halt raus. Dafür, gerade wenn du irgendwie Glaskanone geskillt hast, wenn irgendwo hinter der Ecke so ein Typ mit einer Riesenaxt lauert und dir halt einen ins Gesicht zentriert, war's das. Während der Druide dann steht, kurz den hier macht, seine Wölfe raushaut und den Typen zeigt, wo der Hammer hängt. Weil er halt sagt, ja, mir doch egal, ich hab Stehlung. Und das ist halt genau das, ne? Es sind da verschiedene Spielstile, du machst zwar weniger Schaden, dafür töte dich auch nicht alles sofort. Und die anderen Klassen, die Schurkin muss dann halt mehr ausweichen oder so. Aber kommt halt darauf an, wie du spielen möchtest.
Ja. In unserem letzten Talk mit Jesse hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass Jesse und Fabiano sich beide noch eine neue Klasse auch direkt zu Start gewünscht hätten. Jetzt, wo ihr das einmal durchgespielt habt, was würdet ihr denn sagen, rein Gameplay-mäßig, was wäre eine Lücke, die ihr gerne gefüllt hättet mit noch einer ganz neuen Klasse? Irgendwas, was man noch gar nicht gesehen hat in Diablo?
Naja, ein Heiler würde ja Sinn ergeben, zumindest wenn du sagst, es ist mehr MMO. Das wäre halt aber auch irgendwo dann der Paladin oder ein Support. Der Druide ist ja schon ein bisschen in die Richtung. Ansonsten schwierig, ehrlich gesagt.
Ich meine, mit Blick auf die Prämisse wäre halt eine. Es gibt, ich glaube, bis auf den Hexendoktor und mehr oder weniger den Totenbeschwörer keine dunkle Magieklasse. Also eine, die wirklich mit schwarzer Magie irgendwie hantiert. Und da wäre halt irgend so ein Kultist oder so ein Paktist eigentlich eine gute Idee gewesen. Einer, der halt wirklich mit einer dunklen, mit einer dämonischen Magie arbeitet und nicht mit einer toten Magie. Oder halt mit Voodoo. Sondern halt mit Liliths Blut zum Beispiel. Das wäre ein Blutmagier zum Beispiel. Wird super gut reinpassen.
Yeah.
Oder ein Vampir.
Das war tatsächlich auch der Wunsch, der am häufigsten gefallen ist, auch in den Kommentaren dann dazu, dass die Leute sich noch mehr Figuren wünschen würden, noch mehr Klassen wünschen würden, wo sie auch wirklich jemand Böses spielen können, wo ich ein bisschen schmunzeln muss, weil ich mir denke, es sind ja sonst alles so wahnsinnig nette Leute in Diablo, es sind alles so total low-key entspannte Menschen, aber ich verstehe schon, was damit gemeint ist. Ich glaube, man könnte sich da noch ein bisschen mehr sogar in dieses Düstere reinlehnen, also das würde ja auch die Lore absolut hergeben, sage ich jetzt zu unserem Lore-Master Benedikt, der sich damit auskennt.
Ja, ich sag das schon. Also gerade, wenn du dir anguckst, dass das allein schon im ersten Akt diese ganze Sache mit dem Lilith-Kult, es wäre schon irgendwo sinnvoll, dass du als Lilith-Kultist irgendwo anfangen kannst. Ne? Gerade auch später, wenn es halt wie in Diablo 3 ist, dass du halt einen Addon hast, wo es halt erklärt wird, dass du jetzt irgendwie einer von den letzten Kultisten bist, die halt noch irgendwie rauskommen. Fände ich definitiv passend, ja. Und ja, ansonsten, du hast immer noch die großen Übel, von denen du dir irgendeins aussuchen kannst, mit verschiedenen Möglichkeiten, die auszubauen und sonst auch immer noch irgendwie irgendwelche gefallenen Engel oder sowas in der Art, ne?
Auch passend dazu die nächste Frage im Chat von Perfect Potato, sehr charmanter Name. Wie viele Character-Slots gibt es insgesamt und lassen sich im Shop vielleicht weitere dazu kaufen?
Es gibt 10 und soweit ich weiß, kannst du keine dazu kaufen.
Dann eine Frage, die ich leider auch schon mit Nein beantworten kann, nämlich kann man die Shared World abstellen?
Ja, korrekt, geht nicht. Und sorry, ich greife einfach kurz voraus. Du brauchst sogar tatsächlich, wenn das stimmt, soweit die Info ist, dass man auf PlayStation und Xbox auch PS Plus und Xbox Games with Gold braucht, um überhaupt spielen zu können. Und zwar grundsätzlich. Ich glaube, in den USA ist es so, dass du nur für die bestimmten Features dann das Ding brauchst. Aber bei uns brauchst du tatsächlich dann dauerhaft diesen Online-Kram und hast auch immer eine Shared World. Was du ausmachen kannst, ist Crossplay. Das geht wohl über eine Option.
Eine Frage taucht hier auf. Da wird geschrieben, manchmal taucht über dem Charakter eine gerissene Kette auf. Was bedeutet das?
Ich meine, das bedeutet, dass die also bei den Gegnern, dass sie quasi weggehen von dir, also nicht mehr, zum Beispiel, wenn du in den Dialog gehst und einen NPC ansprichst, dann taucht auch diese Kette auf und das heißt einfach, dass die Gegner jetzt nicht mehr dich angreifen. Wenn es über dir selbst auftaucht, das weiß ich jetzt gerade nicht.
Offen gestanden habe ich dieses Zeichen nie gesehen, außer eben, also dieses Kettensymbol natürlich, wenn die Gegner weglaufen, für das Leashing wohl, aber offen gestanden, keine Ahnung.
Du hast einfach im Menü Kettensymbole aus angeklickt und hast eine völlig andere Erfahrung gehabt. Ich glaube, du hast richtig was verpasst.
Ich habe einfach weniger Führung angeklickt, ganz am Anfang, wenn du aussuchen kannst. Also.
Stimmt, ja, ich das auch. Deswegen Sinn. Vielleicht. Ich denke mal, es wird einem da nochmal erklärt, aber grundsätzlich bedeutet es irgendwas, okay, die Gegner sind nicht mehr auf dich fokussiert, die suchen sich ein neues Ziel, so in die Richtung.
Vielleicht auch irgendein CC-Effekt, dass sie jetzt gerade irgendwie einen CC-Break haben oder sonst irgendwas, dass sie nicht mehr frozen sind oder nicht mehr stunned. Die ganzen CCs, die man hat, haben auch bestimmte Marker dann, wenn die Gegner zum Beispiel brennen, ist der Lebensbalken rot. Wenn sie vergiftet sind, ist ein kleiner grüner Schimmer drum. Wenn sie verwundbar sind, hast du einen blauen Lebensbalken. Sowas markiert dann halt so ein bisschen, was die Gegner für Effekte haben.
Mhm. Aber ihr mögt es lieber mit weniger Führung?
Ich töte.
Also ich muss sagen,
ah, ja. Gut, dass du das gesagt hast.
So wollte ich noch mal kurz aufklären.
Naja, man muss auch sagen, dass Diablo halt, auch Diablo 4 halt super einfach ist, um reinzukommen. Da kannst du eigentlich auch deine Oma davor setzen, wenn die halt auf Blut und Gedärme steht. und die kann sich da durchklicken. Also muss man schon sagen, gerade die ersten 15 Level oder so, das vergeht ja im Flug wirklich, also so schnell und so geschmeidig und es ist einfach selbsterklärend auch in vielerlei Hinsicht. Dann später, okay, musst du irgendwelche Menüs mal navigieren, wenn du Gegenstände zerlegst und upgradest, aber das ist auch nichts, was irgendwie einen vor Probleme stellt. Es ist ein sehr zugängliches Spiel, definitiv.
Mhm. Dann wird hier noch was zur Main Story gefragt. Ich weiß es natürlich schon, weil ich eure fantastischen Tests gelesen habe. Aber die Frage lautet, wie schätzt ihr die Main Story ein, weil sie wohl an anderer Stelle nur als okay betitelt wurde? Ich habe so das Gefühl, da stimmt ihr nicht zu.
Ja, also ich habe es ja schon ein bisschen mehr oder weniger angesprochen. Ich finde sie nicht, sie ist im, sag ich mal, im Genrevergleich finde ich sie ziemlich gut. Mhm. Sehr gut auch. Ich finde auch, sie ist die kompletteste Story in Diablo bisher. Man sieht es auch schön, wie sie inszeniert ist mit vielen Ingame-Zwischensequenzen und so weiter. Und hat auch ein oder andere Überraschung, hat eine Antagonist, also eine Gegenspielerin, die sehr präsent ist, die, wo du halt nicht wie bei einem Diablo, eher den siehst halt mal irgendwann am Ende oder so, sondern die ist halt das ganze Spiel über da, die Lilith. Sie ist halt, je mehr ich drüber nachdenke, okay, es gibt halt so ein paar Sachen, wo ich mir halt denke, naja, das ist jetzt nicht so kompliziert oder komplex oder warum hat sie das jetzt gemacht oder musste jetzt der Charakter eigentlich sterben? Das wirkt ein bisschen random, aber das sind wirklich Kleinigkeiten, finde ich, gerade bei einem Spiel wie Diablo, wo es, man muss halt auch sagen, es geht halt hauptsächlich ums Gameplay. Ich finde, die Story ist dafür richtig, richtig gut und weit mehr, als ich erwartet hätte.
Mhm. Das ist genau das, ja, also ich glaube, Diablo 4 hat die längste Story und auch die längste Kampagne von allen Diablo-Teilen, würde ich behaupten. Wie lange hast du gebraucht? Also ich war nach 20 Stunden circa fertig, glaube ich.
Ja, ich habe 30 umgebraucht, aber ich habe auch ein paar Nebenquests und so gemacht.
Ja, wenn ich das vergleiche, in Diablo 3 war man ja in 5 bis 10 Stunden oder so durch. Das war wirklich sehr viel weniger. Ich spiele Diablo nicht unbedingt für die Story. Ich finde die Story von Diablo geil, deswegen lese ich aber die Bücher und das Wiki. Wenn ich ein Story-Game haben möchte, zocke ich halt was anderes. Aber für das, was es ist, für das, was die Story bringen soll im Spiel, das macht sie richtig gut, finde ich.
Mhm. Mhm. Findet ihr denn, dass man die Teile davor gespielt haben sollte, um sie wirklich in der Gänze schätzen zu können? Oder ist das nicht unbedingt notwendig?
Es ist ein ziemlich guter Einstiegspunkt, weil es halt sehr kompakt ist, diese Erzählung. Es geht um Lilith und dir wird erklärt, wer Lilith ist, ja, und was die gemacht hat. Da musst du nicht unbedingt vorher wissen, warum die jetzt so eine wichtige Person in dem Universum ist. Aber es gibt natürlich auch viele Verweise, viele, auch auf die vorherigen Teile, viele Anspielungen. Ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, ja, kann man das vorher spielen. Ich finde, wenn du dir vorher das Wiki durchliest oder irgendein Buch, ein Lore-Buch, dann hast du da keine Probleme. Und selbst wenn du es nicht machst, kannst du die Geschichte für das, was sie ist, wertschätzen.
Mhm. Also es gibt so ein paar Momente, wenn man die Spiele vorher gespielt hat und ein paar Namen wieder liest oder wieder hört, die man von früher kennt. Das ist ganz cool. Sowas wie, Mephisto kann keiner mit was anfangen, wenn du Diablo nicht gespielt hast vorher. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es egal. Und wenn das weißt, dann weißt du, dass Lilith seine Tochter ist und kannst ein bisschen irgendwie dir herleiten, wie sie so drauf ist. Aber sonst musst du es halt nicht gespielt haben. Mhm. Also tatsächlich, wie Peter schon sagte, es ist ein super Einstiegspunkt. Die Story selbst ist ja auch ein kleines bisschen momentan dadurch, dass eben nicht Diablo der dedizierte Antagonist ist in dem, was wir bisher kennen. Punkt, wo du halt eine sehr abgespaltene Story hast, wenn du so willst. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, hast du nichts vorher verpasst.
Mhm. Ja. Aber das Schöne ist, dass ich halt trotzdem zeitlich halt danach liegt, ne? Und wenn du jetzt die ganzen Diablos gespielt hast, fühlst du es sich auch nicht an, als ob du jetzt irgendwie jetzt wieder zurückgehst oder das ist ja eine Story, die hat überhaupt keine Verbindung zu dem, was ich vorher erlebt habe, sondern es ist halt wirklich, es geht halt weiter nach Diablo 3. Es werden halt nicht alle Fragen von Diablo 3, sag ich mal, beantwortet. So ein, zwei Sachen hätte ich dann auch gern mal gehabt, dass die mal angesprochen werden, aber es ist halt, du merkst halt, es ist nicht ein Reboot oder so, sondern es spielt halt wirklich in derselben Welt, es ist dieselbe Geschichte, die weitererzählt wird. Mhm.
Auch passend zu dieser Einstiegsfrage, weil ihr gerade schon sagtet, storymäßig ist es ein guter Einstiegspunkt, sehe ich gerade im Chat die Frage, kann ich als kompletter Neuling mit jeder Klasse starten? Also sprich, was sind eure Empfehlungen, wenn man jetzt noch nie Diablo gespielt hat oder vielleicht auch sich in dem ARPG-Genre noch nicht perfekt auskennt? Was sind die Klassen, die ihr empfehlen würdet?
Die du Bock hast. Also tatsächlich, das ganz ehrlich, das ist World Tier 1 ist, wird erst später etwas knackiger und ab da hast du deine Klasse dann eh schon einigermaßen verstanden und ansonsten nimm die cool aussieht. Das ist, die Klassen sind am Anfang von Level 1 bis 10, 20 gibt's größere Unterschiede zwischen den Klassen, was Stärke angeht. Ab da hast du so ein relativ gleiches Level. Und ganz ehrlich, jede Klasse hat was sie besonders macht und jede Klasse spielt sich cool. Ich habe bis auf den Totenbeschwörer, den ich einfach persönlich nicht mag, keine gefunden, auf die ich keine Lust habe. Aber sonst kannst du wirklich mit jeder Klasse anfangen. Da gibt's, ich sehe keine Einschränkungen. Mhm.
Ja, finde ich auch. Also kann ich komplett unterschreiben. Da gibt's, gerade wenn du es jetzt nicht irgendwie direkt, du bist irgendwie der Oberchecker, sondern du fängst irgendwie an als Einsteiger, ist es echt egal. Mach halt das, was dir Spaß macht. Mhm.
Ich werde die Frage aber noch mal im Hinterkopf behalten für unseren Talk morgen, weil da wird es ja genau darum gehen, um dieses, wie spielt man Diablo 4 eigentlich als kompletter Einsteiger in Diablo. Da haben wir nämlich Steffi da, die hat zwar Diablo 4 jetzt mittlerweile schon bis zum Erbrechen gespielt, aber hat vorher noch niemals ein Diablo angefasst. Und die kann uns alles darüber erzählen, welche Klassen sie cool findet und warum und welche vielleicht nicht. Also das werde ich im Hinterkopf behalten. Vielen Dank. Die nächste Frage lautet, gab es für euch einen Punkt im Spiel, an dem ihr eure Skillungen komplett umkrempeln musstet? Oder vielleicht auch wolltet, einfach weil ihr Lust hattet?
3 oder 4? Also ich habe mehrere. Ich musste wirklich sehr oft umskillen. Mhm.
Ja. Mhm. Ich habe auch gerade dann nach Ende der Story habe ich gemerkt, naja, ich habe mich da irgendwie durchgewurschtelt, aber eigentlich war das nicht so schlau, dass dann nochmal rein in den Skillbaum und was anderes gemacht. Ja. Dann habe ich gemerkt, oh ja, die Jägerin, vielleicht wäre es gut, wenn die wirklich hauptsächlich Fernkampf macht und nicht noch irgendwie mit ihren Schwertern rumfuchtelt.
Ich habe dann auch einfach ein neues Legendary gefunden und dachte, oh, das passt überhaupt nicht in mein Bild, aber den anderen, den ich im Kopf habe gerade, das wird perfekt dazu passen. Habe dann noch ein bisschen da umgebaut und dann irgendwie nochmal den Bild ein bisschen umgestellt mit anderen Fähigkeiten. Ich habe allein beim Druiden einen reinen Pet-Bild gespielt, einen reinen Werwolf-Bild, einen reinen Sturm-Bild und einen reinen Erd-Bild. Auch mit den verschiedenen Segen, die er dann bekommt, weil du halt so dermaßen viel umstellen kannst und gucken, was für Effekte du auf den Gegner machst, wie der funktioniert. Hat auch Spaß gemacht tatsächlich. Ich bin jetzt nicht so der furchtbar gute Theory-Crafter, aber so ein bisschen rumprobieren und einfach mal gucken, was funktioniert mit dem Zeug, was du hast, ist ziemlich cool. Zumal du auch wirklich einfach jederzeit sagen kannst, hier sind 20.000 Gold oder keine Ahnung was, alle Skillpunkte zurück, ich skill nochmal komplett nur durch, nach dem, was ich gerade hab. Und das ist ziemlich cool.
Ja, und dann gibt's ja auch noch die Klassenspezialisierungen teilweise, wo du dann auch noch mal wechseln kannst, ja. Die machen dann auch noch mal einen Riesenunterschied teilweise. Also ich finde auch, es ist ein schöner Kompromiss im Vergleich zu Diablo 3, wo du gefühlt ja eigentlich jede Sekunde deine Skillpunkte anders wechseln. Es hatte halt immer diese Gefahr der Beliebigkeit gehabt, ja, dass du, okay, ist jetzt auch egal, wenn ich hier alles ständig wechseln kann. Und hier ist es halt, okay, du zahlst halt ein bisschen Gold, aber es fühlt sich dadurch trotzdem an wie deine Entscheidung. Ja, du nimmst nicht einfach irgendwas, sondern du sagst, okay, ich gehe jetzt da auch diesen Skillbaum halt lang zu gehen, der ja ein bisschen von Pathfaxer inspiriert ist, aber deutlich linearer. Ich finde, das ist fühlt sich einfach richtig an und gut. Also
ja. Du hast ja auch in Diablo 3 dann oft den Fall gehabt, dass du eigentlich gar nicht wirklich ein Bild gebaut hast, sondern ein Set, das einen Skill verstärkt hat. Und dann hast du auf diesen Skill gespielt und versucht halt, den so oft wie möglich einsetzen zu können. Und das war dann halt dein Bild. Das war jetzt aber nicht wirklich eine Class-Fantasy. Also, keine Ahnung, mit dem Demon Hunter 5 Geschütztürme hinstellen und warten, bis die Gegner sterben, fand ich jetzt nicht so furchtbar schönes Gameplay. Und du hast jetzt dann definitiv mehr Synergie auch innerhalb deiner Klasse selbst. Das finde ich sehr schön.
Ja, wird ja auch, nehme ich mal an, im PvP nochmal einen großen Unterschied machen, oder? Also ob man jetzt alleine spielt oder gegen Leute mit menschlicher Intelligenz, sage ich mal, im Vergleich zu KI-Gegnern, macht ja doch oft einen großen Unterschied.
Ich glaube, im PvP wird der Druide richtig ekelhaft, weil ich habe so unfassbar viel Crowd-Control gehabt. Ich habe ständig alle möglichen Bosse, selbst Bosse ständig gestunt. Und so dermaßen viel CC, dass ich, glaube ich, wirklich keiner Bock hätte, gegen mich zu kämpfen. Ich werde wahrscheinlich niemanden töten, aber wirklich so lange nerven, bis er geht.
Dazu passt übrigens auch die nächste Frage, die ich im Chat erkenne, nämlich, kann man beim PvP auch etwas looten?
Von den anderen Spielern meint er jetzt wahrscheinlich direkt, ne?
Nehme ich an, ja.
Du verlierst kein Gear, aber es gibt diese Blutkristall-Dinger, meine ich, wenn es die nicht nur in Heldheits gab. Aber es gibt irgendeine Währung, die du sammelst und dann irgendwie verschmieden musst in einem Amboss oder so, in der diesem PvP-Gebiet rumsteht, um die dann nutzbar zu machen für dich. Du bist dann angezeigt, falls ihr WoW kennt, das ist dann so dieses Assassin-Symbol auf der Karte und jeder weiß, dass du da bist und versuchst halt irgendwie dein Zeug abzuholen. Und jeder versucht dich halt aufzuhalten, weil du dann dein Loot wieder verlierst, also die Währung verlierst. Es gibt aber kein Full-Loot, wie jetzt in diesen ganzen Hardcore-MMOs.
Ja, ich weiß nicht, ob es sowas gibt wie die Ohren in Diablo 2, ob man halt, wenn du wirklich einen Spieler tötest, dass du, seinen Charakter, dass du halt irgendwie ein Memento bekommst, da bin ich jetzt gerade überfragt, weil auch einfach, das war halt in dem Test auch nicht wirklich möglich, weil die wenigsten Leute haben halt auch PvP gespielt. Du kannst ins PvP-Gebiet gehen, kannst da Monster jede Menge umbringen und halt diese Samen des Hasses sammeln, diese Währung und die dann umcraften und daraus dann kannst du bestimmte Gegenstände kaufen, die es nur in diesen PvP-Gebieten gibt. Aber jetzt richtig einen anderen Spieler habe ich jetzt nicht vor die Flinte bekommen, um das wirklich definitiv zu beantworten.
Guter Call übrigens, die Ohren werden gerade vom Chat auch bestätigt. Hat wohl sogar GameStar in ihrem Video gesagt, wird hier geschrieben. Und GameStar vertraue ich, wenn GameStar das in ihrem
Video sagt. Ich vertraue GameStar auch.
Ja.
Die haben was drauf.
Ja, die können was. Kann ich empfehlen, auf jeden Fall. Nächste Frage. Da müsst ihr wahrscheinlich vorsichtig sein, was Spoiler angeht. Aber vielleicht könnt ihr es ein bisschen umschreiben. Auf welche Nebenquest sollte man achten, da sie inhaltlich besonders gut ist? Nicht, dass ich die aus Versehen skippe.
Nach dir, du hast mehr. Gut, dann fange ich an. Eine Quest in, wo war das? Im 1, 2, 3, 4. Gebiet. Also es ist ein bisschen morastig dort. Und du wirst losgeschickt, um ein Mädchen zu finden. Mehr sage ich nicht. Aber diese Quest ist elendslang. Die hat bestimmt eine Stunde oder zwei gedauert bei mir. Und sie ist unfassbar gut. Also die hat eine richtig gute Story.
Hat auch eine schöne Überraschung wirklich auch dann.
Ja.
Und es gibt mehrere von diesen mehrteiligen Quests, sag ich mal. Später gibt's noch eine andere, da bist du im Sumpf, da musst du auch, seltsamerweise auch wieder ein Mädchen helfen. Also gibt's so eine junge Hexe, mit der du dann interagierst und über mehrere Quests halt hinweg eine richtige Geschichte wird da erzählt, mit einer Entwicklung und was nicht alles. Das ist tatsächlich ganz schön. Wenn du merkst, okay, nach der Quest kommt noch was, dann auf jeden Fall dranbleiben, weil die lohnen sich halt schon. Die anderen sind so, naja, also ich sag mal, 90% der Nebenquests, die nicht mehrteilig sind, sind so zum Wegwerfen. Das halt, machst du halt. Und manchmal ärgerst du dich, dass du den Text nicht überspringen kannst. Aus irgendeinem Grund, da war noch ein Bug, glaube ich. Weil du kannst irgendwie in der Hauptquest jeden Dialog skippen, aber in bestimmten Nebenquests ging's nicht. Und das sind halt so, ja, meine Güte, ne, du geh mal da raus und such mal diese 6 Steine oder hier das Monster hat meinen Hund verschluckt, so in der Richtung.
Eine tolle Quest gibt's aber doch noch tatsächlich, und die ist auch ziemlich kurz. Die kommt man schon in der Beta spielen. Und zwar im ersten Gebiet sollst du den Mann von einer Frau finden. Wenn dich eine Frau im ersten Gebiet nach ihrem Mann fragt, mach diese Quest auf jeden Fall. Die ist hervorragend.
Mhm. Ausgezeichnete Tipps. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Die nächste Frage, die ist natürlich stark subjektiv in vielerlei Hinsicht, aber ich weiß, dass sie auch stark diskutiert wurde, nämlich: Lohnt es sich, 80 Euro für Diablo 4 auszugeben, oder kann man auch 1 bis 2 Monate auf ein Angebot warten? Es hängt natürlich zum einen davon ab, ob man überhaupt darauf spekulieren sollte, dass es ein Angebot geben wird, weil das natürlich bei Blizzard immer so eine Sache ist. Und es hängt natürlich auch davon ab, was die eigenen Season-Pläne sind. Darüber haben wir auch in unserem letzten Talk schon gesprochen, dass es sich für manche sowieso vielleicht eher lohnen wird, erst zu Season 1 einzusteigen. Aber was ist eure Einschätzung?
Ah je. Also für den Test hat es keine Bewandtnis, wie teuer jetzt das Spiel an sich ist, ne? Weil den Preis brechen wir nicht ein, außer es gibt irgendwie Pay-to-Win oder so, was noch zu beweisen ist. Ist schwierig. Bei Blizzard-Spielen ist halt das Problem, dass sie gerade auf dem PC kriegst du sie halt nur bei ihnen selbst. Und da sind jetzt natürlich die Angebote überschaubar im Vergleich zu Steam oder so. Also es wird vermutlich nicht innerhalb von 6 Monaten für, weiß nicht, 30 Euro zu kriegen sein. Ich weiß noch, bei Diablo 2 Resurrected gab es mal irgendwann dann 50% Angebot nach, weiß nicht mehr genau, wie viel, ein halbes Jahr später oder so. Das war schon cool. Aber das kann man schwer sagen. Also ist dann halt die Frage, ob es einem wert ist. Ja, ich habe gerade gelesen bei in so einer Seite, die heißt MeinMMO, die hat ausgerechnet, wie viel eigentlich Diablo 4 wert ist im Vergleich zu Diablo 1, 2, 3. Inflationsbereinigt. Und da kam es ganz gut weg. Ist ein Spiel, das du locker 100 Stunden spielen kannst, auch deutlich mehr. Da muss jeder für sich entscheiden, ob es einem das wert ist.
Also ich würde sagen, dass du auf jeden Fall 70 oder auch 80 Euro an Wert im Spiel haben wirst. Insofern du nicht nur die Kampagne durchspielen möchtest, natürlich. Also wenn du Diablo spielst wie ein Diablo und dir wirklich irgendwie wenn du bis Level 100 grindest und ein bisschen Paragon sammelst und dir deine Builds machst und ein bisschen rumfarmst und dir wirklich anguckst, was das Spiel alles zu bieten hat, wirst du auf die Kosten von 80 Euro kommen, definitiv. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Kinobesuchen. 80 Euro sind zwischen 4 und 6 Kinobesuche. Das sind dann, keine Ahnung, 10, 12 Stunden. Und in Diablo 4 steckt definitiv mehr.
Die nächste Frage lautet: Gibt es auch Sets wie in Diablo 3, in Klammern grüne Items, die man gezielt farmen kann? Peter schüttelt enttäuscht den Kopf. Ich habe dich noch nie so enttäuscht gesehen.
Eigentlich war es was negativ, aber ich bin eigentlich ganz froh, weil du hatte ja auch schon vorhin, hatten wir schon drüber geredet, dass in Diablo 3 die Sets halt so mächtig waren. Ich glaube, das ist eine Folge dessen, dass es keine Sets mehr gibt. Dass sie halt gesagt haben, das wollen wir nicht. Und deswegen gibt es auch keine.
Sie sollen später noch kommen. Ob das passiert, wissen wir nicht. Ich meine, Overwatch 2 sollte auch einen PvE-Modus kriegen. das Gleiche mit den Runenwörtern, die es ja schon in Diablo 2 gab. Ja, man muss halt gucken. Ne? Sie sollen kommen. Ich wäre auch nicht unbedingt böse, wenn es nicht so ist, weil ich die Legendaries und die Uniques, die es gibt, schon ziemlich cool finde. Und es macht sehr viel Spaß, mit denen zu bauen, einfach weil du halt die Möglichkeit hast, dir irgendwie dein eigenes Set zusammenzubauen. Ne? Du musst halt nicht gucken, okay, jetzt wird dieser Skill durch das Set stärker, ich muss so bauen. Das ist der einzige Build, der irgendwie noch funktioniert. Sondern du hast wirklich die Möglichkeit, wenn ich dieses Legendary austausche oder diese beiden Legendaries austausche, kann ich was ganz Neues bauen. Vor allem mit dem Codex der Macht. Das ist super geil, dass du halt wirklich sagen kannst, ja, diese Kraft ist gut, aber ich habe jetzt ein besseres Item gefunden. Also nehme ich die Kraft runter und baue sie aufs neue Item. Einfach damit der Build weiter funktioniert oder um die Möglichkeit zu haben, dein Build zu ändern. Oder auch mit der am schwächsten möglichen Kraft überhaupt möglich zu machen, die du halt im Dungeon findest. Finde ich sehr schön. Also ich hoffe, dass sie das so beibehalten und Sets skippen tatsächlich.
Eine interessante Frage, die, glaube ich, aufgekommen ist durch diesen Trick, den es gab, um die Downloadgröße zu verringern. Die lautet: Wie ist die Version ohne hochauflösende Inhalte? Die Beschreibung dazu ist sehr dürftig. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Diablo 4 ist sehr groß. Und die Beta-Version, beziehungsweise Server-Slam und so weiter, also Version, die man sich jetzt schon vorab runterladen konnte, konnte man beträchtlich in der Downloadgröße verringern, wenn man bei der Installation hochauflösende Inhalte abgewählt hat. Aber was bedeutet das genau?
Das bedeutet, dass du keine 4K-Texturen hast, würde ich mal sagen. Mir ist es tatsächlich auch nicht aufgefallen jetzt. Das Spiel sieht super aus. Ob jetzt mit oder ohne, also das einfach geht um die Texturtiefe, die Detailtiefe.
Also der Unterschied ist grob gesagt zwischen PS4 und PS5, weil du genau da, also die Old-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One haben die 40 GB Version fest, die können auch gar nicht die 4K-Texturen haben, und die PS5 und die Xbox Series haben immer die großen Texturen, also immer das große Paket. Und ich habe vorhin schon preloaded, du kannst jetzt auch tatsächlich in der Release-Version entscheiden, ob du die 4K-Texturen haben möchtest oder nicht. Wie groß der Unterschied dann tatsächlich ist, hängt halt auch von deinem Bildschirm ab, ne?
Ja.
Wenn du jetzt halt einen riesen Flatscreen an der Wand hängen hast, würde ich schon raten, die hochaufgelösten Texturen zu haben. Wenn du an einem normalen, keine Ahnung, zwischen 28, 32 Zoll Monitor spielst, wird der Unterschied nicht so furchtbar groß sein.
Mhm. Ja. Einer unserer Kollegen, der hat auch für Sonderheft, der hatte so einen Mörder-PC, ja, sage ich mal. Und wenn ich mir dem seine Screenshots anschaue, dann merke ich natürlich schon deutlich, also es ist einfach viel klarer, das Bild, viel schärfer, wirklich knackscharf, die Texturen. Also man sieht das auch auf dem PC durchaus. Wenn du das Setup hast und auch die Power und auch den Monitor, dann würde ich da schon überlegen, High-End-Texturen auch runterzuladen, weil es lohnt sich schon allein für die Grafik.
Mhm. Im Chat. Und du musst damit irgendwas auch vor den Konsolenspielen angeben können.
Ja, ist es wahr. Wir haben viel, mit dem wir angeben können. PC ist nicht tot, okay? Wir haben viel, mit dem wir angeben können. Im Chat wird gefragt, ob Fritz dieser Kollege mit dem Mörder-PC ist.
Nein, ist der André Baumgartner. Ich weiß nicht, was Fritz für ein PC hat, aber der spielt ja eh nur irgendwelche alten Ego-Shooter immer. Mit Raytracing-Update.
Ja, mit seinem besten PC, auf jeden Fall. Eine sehr schöne Frage, die ist quasi zugeschnitten auf dich, Benedikt. Gibt es irgendwelche Clan-Inhalte im Spiel, spezielle Quests oder ein Lager, das man ausbauen kann, wie zum Beispiel in Diablo Immortal?
Soweit ich gesehen habe, nicht, nein. Also Clans waren bisher sowieso eher ähnlich wie in Diablo 3, halt da und dazu da, um dich ein bisschen mit Freunden zu vernetzen. Ich war in der Beta in einem Clan und wir haben halt ein bisschen, ich wurde halt mitgenommen zu Ashava zum Beispiel, weil ich halt nicht die Zeit hatte, mich da hoch zu grinden im Server Slam. Zu sonst aber waren die bisher nicht zu nichts da. Ich würde nicht ausschließen, dass es später noch kommt, weil ich eben durch die Erfahrung mit Immortal, weil es ja auch eins der Systeme war, die ziemlich gut angekommen sind, weil es einfach schön war, irgendwie was zu haben, wo du sagen kannst, hey, hier ist mein Clan zu Hause. Momentan ist aber nichts drin. Mhm.
Ja, das passt eigentlich ganz gut dazu. Die neue Frage lautet nämlich, welchen neuen Content würdet ihr gern in einem Add-on sehen wollen? Gehört das möglicherweise schon dazu?
Also für mich definitiv eine neue Klasse erstmal. Das ist das Wichtigste, eine neue Klasse und ein neues Gebiet. Das sind so die Sachen, die ich in der Erweiterung für Diablo auf jeden Fall sehen möchte. Und das sind auch die Sachen, für die ich so ziemlich als einziges bereit wäre zu zahlen. Ansonsten wären nette Inhalte, ich meine, sowas wie eine Clan-Ausarbeitung ist für mich eher ein Service-Patch und ein größeres Update als ein Add-on, glaube ich.
Mhm. Ja, wenn wir über Add-on-Inhalte natürlich, ich kann leider, wir sind ja noch vor dem nächsten Embargo über die Story reden können, deswegen gibt es da durchaus, ich sage mal, es gibt da durchaus einige Punkte, die man angehen könnte in einem Add-on, also die Blizzard-Leute sind ja auch nicht dumm, die haben sich natürlich auch ein paar Wege offen gelassen, wo man hingehen kann, und da wäre ich schon gespannt drauf, tatsächlich, wie es weitergeht. Mhm.
Also ihr wünscht euch vor allem Story, Klasse, neue Gebiete.
Und einen neuen Boss.
Ja. Mhm.
Natürlich, das gehört dazu. Irgendwie einen neuen coolen Endboss will ich schon sehen.
Also von den Funktionen her finde ich eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber gibt's was, wo du sagen würdest, das fehlt so richtig? Also ich finde eigentlich, am Gameplay kann man nicht viel bemängeln oder so. Dass irgendwie so eine Funktion fehlt oder so, ach, das wäre schön, wenn es jetzt noch die Pets noch, ja, was weiß ich, selbst das Pferd selbst in die Stadt geht und deinen Loot verkauft oder so. Keine Ahnung.
Also außer so diese Quality of Life-Dinger wie das Edelstein oder sowas, das Inventar nicht zumüllen sollten, das wäre noch sehr schön. Oder dass man Dinge als zum Behalten markiert und nicht als Trash markiert, das wäre auch sehr schön, wenn man dann noch meist mehr Trash hat als nicht. Mhm. Sonst fällt mir eigentlich, also es fühlt sich sehr komplett an, tatsächlich, ja. Mhm.
Es gibt eine Frage, die einfach nicht totzukriegen ist, die haben wir auch schon in letzten Talks immer wieder bekommen und ich weiß nicht, ob ihr sie überhaupt schon beantworten dürft, aber gibt es ein Q-Level?
Hier, so ist Blizzard gerade bei mir. So.
Da müsst ihr jetzt eure Fantasie anstrengen. Aber ich habe es zumindest einmal vorgelesen für euch. Aber es tut mir leid. Das müsst ihr wahrscheinlich selbst rausfinden an alle Q-Fans da draußen.
Ich mag Milch auf jeden Fall, das kann ich sagen.
Wir alle mögen Milch,
Käse,
Cornflakes, Käse, Dinge mit Milch. Wir alle mögen das. Die nächste Frage lautet, gibt es eine Inbox, wo man Items an einen anderen eigenen Charakter schicken kann?
Ja, es gibt die Stash, die ist shared für den gesamten Account. Da kannst du Dinge einlagern und dafür da rausnehmen. Das ist auch mehr oder weniger sinnvoll, weil es passieren kann, dass du Items für eine andere Klasse findest. Gerade als Druide habe ich unfassbar oft Zeug gefunden, was ich nicht tragen kann. Also ich habe es vor allem als Edelsteinlager genutzt, weil mir die sehr auf die Nerven gegangen sind. Aber halt auch für ein paar besondere Items, die ich einfach behalten wollte. Und du kannst, also mit deinen eigenen Charakteren kannst du auf jeden Fall tauschen, ja. Mhm.
Ihr könnt übrigens gerne, ich sehe es auch, ihr schreibt immer noch gerade fleißig Live-Fragen in den Chat, das ist ganz hervorragend. Ihr könnt es gerne natürlich weiterhin mit Ausrufezeichen Frage machen. Wir haben noch eine gute halbe Stunde, in der wir Fragen beantworten können und wir sind gerade richtig schön im Flow. Und ich verlese damit die nächste Frage, die da lautet, wie ist der Rogue eurer Meinung nach?
Sehr cool. Also,
Dankeschön.
Mir gefällt der. Nee, ich hab den ja quasi fast exklusiv gespielt. Ich habe ja schon erwähnt, dass er mich auch natürlich sehr an den Dämonenjäger erinnert. Ein bisschen weniger mechanisiert, sagen wir mal. Aber mir gefällt halt, dass er halt sehr, ja, man sieht es auch gerade sehr schön, er kann halt viel ausweichen, er ist sehr mobil, er hat halt diese Möglichkeiten dann, sich aus der Gefahrenzone zu begeben, sehr einfach Fallen zu legen. Und das Coole ist halt, du kannst ihn auch, also zumindest kannst du ihn im Nahkampf spielen. Er ist, finde ich, ein bisschen stärker aus der Distanz, aber ist eine sehr versatile Klasse. Da kannst du sehr unterschiedliche Builds bauen auch.
Mhm. Ich habe den Schurken damals auch gespielt in der ersten Beta. Und habe ihn auf Nahkampf gespielt. Da fand ich ihn tatsächlich mehr wie den Rogue aus WoW als wie den Demon Hunter in Diablo 3. Und dieses Rumgespringe und Meucheln und von hinten und dann irgendwie durch einen anderen Meuchelangriff ausweichen, hat wirklich Spaß gemacht. Und ich glaube auch, Wudiju hat damals den Weltboss mit dem Rogue Solo gekillt, in einem Midi-Build tatsächlich sogar. Also die Klasse ist definitiv sehr stark.
Ja, ist auch eine der, ich sag mal, der involviertesten Klassen. Also muss halt auch wirklich echt viel so rumhampeln und so. Also, das finde ich schon, hat mir halt auch wirklich, ist nicht langweilig. Ja, allgemein ist halt, ich bin wirklich kein Ober-Diablo-Experte. Ich habe ja schon erwähnt, ich habe es jetzt im Endgame früher die Teile nicht so viel gespielt, aber mir gefiel hier halt auch wirklich sehr, wie viel du dich halt bewegen musst im Vergleich zu einem, was ich früher das Gefühl hatte bei Diablo, ja, du stehst halt daneben, haust auf einen drauf und der Lebensbalken geht halt runter. Und man sieht's ja auch ganz gut, ne? Es gibt halt so viele verschiedene Effekte, denen du ausweichen musst. Selbst Zielsuchen und was nicht alles. Also du machst halt schon eine Menge. Und ich finde, da hat sich das Genre auch wirklich schön weiterentwickelt.
Das ist übrigens so ein Punkt, der ja auch häufig kritisiert wurde, dieses, warum muss eigentlich die Kamera so weit weg sein? Darum. Als ich in den Albtraum-Dungeons war, wäre die Kamera näher dran gewesen, wäre die Kamera weiter draußen gewesen, hätte ich ums Verrecken nicht sehen können, was die Gegner gerade machen. Hier wäre es wahrscheinlich ein bisschen von Vorteil, aber in den Dungeons waren ein paar Gegner dabei, die so dermaßen subtile Anspielungen an den nächsten Angriff gemacht haben, dass wenn du ein bisschen weiter weg gewesen wärst mit der Kamera, das meinte ich auch, warum ist die Kamera so nah und nicht so weit weg, dass du einfach nicht hättest sehen können, wann was kommt. Und das war wirklich notwendig, um zu überleben. Ich bin trotzdem viermal verreckt in einem Level 1 Dungeon da. Und ja, das ist, ich fand's nicht unpassend. Es war ein bisschen doof, dass ich dann teilweise Angriffe von außen nicht gesehen habe. Hab aber auch mit denen weniger zu tun gehabt, als mit dem, was vor mir passiert ist.
Es gibt hier eine Frage, die in verschiedenen Ausführungen mehrmals auftaucht. Es gibt eine Begründung, die mich ein bisschen zum Lachen gebracht hat gerade. Mehrere Leute fragen, ob man immer noch nicht die Namen über den Köpfen anderer Spieler ausblenden kann, ob das eventuell noch kommt. Und die Begründung, die hier einmal steht, die mich zum Kichern gebracht hat, lautet: Für mich bricht es immer die Immersion, wenn ein XX-Krustenkäse über den Schirm läuft. Grüße an Krustenkäse.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, zumal wir ja beim Test auch einfach so gut wie niemand anders gesehen haben, wenn wir nicht in der Gruppe waren zusammen. Ich bilde mir ein, dass diese Option möglich wäre, kann es aber nicht genau sagen. Ich weiß aber auch, dass es mir selbst ein bisschen gestört hat, wenn da ständig irgendwie irgendwer Potential Trash rumgelaufen ist. War bei den ersten 70 Malen ganz lustig, danach eher nicht mehr.
Ja, wir können es auch nicht mehr nachgucken, weil wir die Version nicht mehr haben, leider jetzt.
Das stimmt.
Ich kann euch morgen Nacht Bescheid sagen.
Das stimmt. Man muss dazu sagen, auch für alle, die uns als VOD gucken, wir sind hier gerade in einem Zwischenstadium, in einem geisterhaften Zwischenstadium, in dem die Preview-Version schon einige Tage her ist tatsächlich. Und wir jetzt darauf warten, dass der Early Access offiziell nochmal startet. Das heißt, wenn wir Sachen aktuell nicht beantworten können, eventuell, beziehungsweise unsere Tester, dann liegt es einfach daran, dass manche Sachen entweder zum Beispiel noch nicht final waren, wie Sachen mit dem Shop, oder dass wir, wie gesagt, gerade in diesem Zwischenstadium sind, in dem wir Sachen nicht mehr nachgucken können mitunter und jetzt warten, dass es richtig losgeht, auch mit den offiziellen Servern und mit dem großen Ansturm von allen Leuten. Also seht es uns nach, aber es wird ja noch viele, viele Talks in den nächsten Tagen geben, wo wir dann auch mehr wissen und wo wir dann auch selber wieder losspielen können mit der wirklich finalen Version. Und dann können wir auch solche Fragen hoffentlich noch beantworten. Die nächste Frage bezieht sich auf unser Diablo-Sonderheft, Peter, nämlich ob wir in unserem Sonderheft auch auf den Hardcore-Modus eingehen. Also ob es da zum Beispiel auch Tipps und Tricks geben wird für Leute, die gern Hardcore spielen wollen.
Was fragt ihr mich denn solche Sachen? Da gibt es eine fantastische News auf Gamester.de, die wir vielleicht verlinken können, wo das drin steht, bestimmt. Ich habe ja leider nicht, ich war die letzten zwei Wochen total mit dem Test beschäftigt, deswegen ich habe mit dem Sonderheft nichts zu tun. Die Kollegen werden mich jetzt verhauen, weil ich jetzt das Sonderheft nicht so schön anpreisen kann. Wenn du mir 5 Minuten Zeit gibst, dann sage ich es dir ja dann gern nochmal.
Ja, ich tue so, als hätte ich es nicht gefragt. Ich frage dich in 5 Minuten nochmal.
Genau, ich werde hier währenddessen kurz recherchieren und dann kann ich das sagen. Aber es ist allgemein ein super Sonderheft und ist viel Liebe reingeflossen, viel Arbeit und ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der Spaß dran hat, so Guides zu lesen oder ein bisschen besser vorbereitet sein will, irgendwelche auf wie er sein Bild macht. Da stecken eine Menge tolle Sachen drin. Vielleicht ja auch was zum Hardcore-Modus. Ich schau mal nach.
Ich muss sagen, ich finde es auch, ich finde es eine Erfahrung, Guides für ein Spiel zu schreiben. Ich habe es einmal wirklich sehr exzessiv gemacht. Das war für Elden Ring, als das rauskam. Und das ist eine Erfahrung, gerade bei so Spielen wie Elden Ring oder auch Diablo, bei denen ja viel auch mit Überraschungen, rausfinden, ausprobieren zu tun hat. Und man dann selbst die Person ist, die nicht nachgucken kann oder Leute fragen kann, weil man die erste Person ist, die es ausprobiert. Und man muss es selber rausfinden und selber irgendwie schauen, wo liegen die besten Waffen und wo findet man die und was ist der beste Bild und wie funktioniert das eigentlich. Es ist eine spannende Erfahrung, kann ich aus eigener Experience sagen an der Stelle. Also es steckt immer sehr viel Liebe in solchen Guides drinne. So, ich suche einmal nach der nächsten Frage. Und wir nerven Peter gleich nochmal mit dieser Sonderheftgeschichte, was wir natürlich eben absolut nicht gefragt haben. Er arbeitet dran. eine Frage lautet, da kann ich auch gleich noch was empfehlen. Habt ihr das Game auch schon mit einem Low-PC mal getestet? Ich weiß, dass wir einen sehr umfangreichen Technik-Check schon auf Gamester.de haben. Da werdet ihr wahrscheinlich Informationen zu den verschiedensten Specs finden. Aber vielleicht wisst ihr beide es ja auch. Vielleicht ihr da auch mitbekommen, was die Specs waren, die wir ausprobiert haben und wie es mit leistungsschwächeren PCs gelaufen ist.
Ich meine, es läuft aus dem Laptop für 1.500 Euro.
Das ist richtig. In der Deutschen Bahn.
In der Deutschen Bahn sogar erstaunlich gut. Mhm. Tatsächlich, ich habe selbst nicht auf Low getestet. Da es aber auch auf Old-Gen-Konsolen funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen, dass es furchtbar schrecklich laufen würde.
Mhm. Wie gesagt, da kann ich euch einmal unseren Technik-Check empfehlen. Da werdet ihr wahrscheinlich sehr viele Infos dazu finden, in welchen Varianten wir das getestet haben. Ich weiß jedenfalls, dass der Technik-Check sehr positiv ausgefallen ist. Das kann ich schon mal verraten. So, hier wiederholen sich einige Fragen. Das macht aber gar nichts. Ich freue mich über alle eure Fragen. Genau, eine Frage lautet natürlich, kann man sein Aussehen, zum Beispiel Bart-Tattoos und so weiter, nachträglich noch ändern?
Ja, ich, das weiß ich.
Wo? Wo? Weil ich habe das ständig gesucht. Das muss ja irgendwo ein Spiegel geben.
Ist das nicht die Kommode in deiner, neben deiner Truhe? Gibt es doch in, also
das weiß
in
ich sogar,
größeren
das ist
Städten.
Die Kommode.
Da aber kann man alles nochmal ändern.
Ist die nicht nur für Transmog da?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Da kann man auch sein Aussehen ändern, oder? Das okay, war jedenfalls mein Eindruck.
Ich dachte nicht, aber vielleicht habe ich es einfach nur nicht gesehen. Das ist die Steuerung, war, also das Menü für das Transmog war ein wenig unintuitiv. Deswegen kann ich das übersehen habe. Aber in dem Fall ist gut, dann muss ich es selbst nochmal machen, weil ich habe ein paar Fehlentscheidungen getroffen.
Bist du unzufrieden mit deiner Bartauswahl?
Ich spiele generell nur Frauen, die haben bei mir selten Werte, vor allem wenn es keine Zwerge sind. Mein Tattoo gefiel mir am Ende nicht mehr. Da hätte ich gern anderes genommen.
An der Stelle mal ein kurzer Rant von mir. Ich finde das unglaublich. Ich kenne tatsächlich kein Fantasy-Rollenspiel, in dem man weibliche Zwerge spielen kann, die Bärte haben können. Und es macht mich wütend, weil das gehört so.
Kein Rollenspiel, aber Age of Wonders 4. Da haben sogar die meisten weiblichen Zwerge dauerhaft, also standardmäßig Bärte. Was ich beim Anfang etwas seltsam fand, weil du nicht erkennen konntest, was es ist. Aber da haben sie auf jeden Fall Bärte.
Immerhin das. Berechtigte Frage gerade im Chat. Ist das nicht mal in Herr der Ringe Online so? Soweit ich weiß nicht, aber das werfe ich jetzt auch einfach nur mal so in den Raum, weil ich weiß es nicht mit Sicherheit. Falls unser Autor Sören gerade zuschaut, schreit er bestimmt gerade in den Bildschirm, weil er weiß alles über Herr der Ringe Online. Aber ich kann es euch leider nicht sagen. Das ist auch eine gute Frage. Wie teuer ist das Skill-Resetten auf maximalem Level? Weil es wird ja teurer mit der Zeit.
Da wir ja noch nicht den Level 100 erreicht haben, können wir das jetzt noch nicht ganz genau sagen. Ich weiß, dass es teurer wird. Am Anfang in sehr kleinen Schritten. Wenn du es halt sehr... Eigentlich, du musst es ja wissen, du hast ja mehr resettet als ich. Ob es dann sehr teuer wird. Also ich habe dann das Gefühl, okay, das wurden dann 10.000 Mal vielleicht, aber wenn es dann, ob es dann irgendwann Millionen von Goldstücken wird, weiß ich jetzt gerade nicht.
Also ich habe, ich weiß gar nicht, ob es ab 50 noch teurer wird, weil du, glaube ich, einfach nur mehr zahlst, wenn du mehr Skillpunkte hast. Ich meine 14 oder 17.000, also 20.000 oder weniger war das Maximum für Level 50. Das ist sehr viel teurer wird später, kann ich mir nicht vorstellen. Wobei ich auch jetzt nicht mehr sicher bin, was die letzte Aussage von Blizzard dazu war. Weil sie sich ja irgendwie 2-3 Mal umentschieden haben mit, ja, es wird irgendwann nicht mehr bezahlbar und du musst nur anfangen. Oder nächstes Jahr, nee, wird doch bezahlbar bleiben. Sieht man dann, keine Ahnung. Ganz oft skippt man aber eh nur einfach nur einen Punkt um, was dann deutlich günstiger ist.
Ja, das finde ich auch super, dass man einfach wirklich jederzeit einfach nur ein auch oder zwei, drei, wenn du merkst, okay, die Fähigkeit, die habe ich jetzt ausgeholt, aber passt mir sie mir, du musst du nicht das ganzen Skillbaum resetten. Das ist ja auch super dumm, weißt du, wenn du irgendwie plötzlich alle deine, willst ja nicht plötzlich alle deine passiven Fähigkeiten verlernen oder also natürlich ist es gut, dass es die Option gibt, wenn du wirklich einen Reset machen möchtest, aber ich finde es super einfach zu gehen, okay, ich klicke rechts, nehme das zurück und pack den Punkt woanders rein. Also das ist einfach mal intelligentes Design auch.
Ja. Peter, du gibst mir unauffällig ein Zeichen, wenn ich nochmal eine Frage irgendwie stellen soll, die ich vielleicht...
Bitte frag nie mehr nach diesem Sonderheft. Nie mehr. Nein, ich weiß, dass das Sonderheft 180 Seiten hat, dass es über 100 Seiten Klassenguides hat, dass es echt super gut ist, dass es Crafting-Tipps gibt, aber ich weiß es wirklich nicht, ob es da den Tipps zum Hardcore-Modus speziell gibt. Ich würde mal vermuten, eher nicht, aber andererseits kannst du die allgemeinen Tipps, die sind ja auch dazu da, dass du nicht stirbst. Deswegen ist das trotzdem ein gute Hilfe dabei, um eben, ja, nicht zu sterben. Auch im echten Leben. Ich denke, es hilft dir auch im echten Leben, ja, wenn du dieses Sonderheft kaufst. Also, du wirst dadurch schöner, du hast mehr Erfolg beim anderen Geschlecht, deine Akne verschwindet. Also, dieses Sonderheft ist wirklich ein bisschen wie Magie und du kannst es kaufen. Das ist, was willst du mehr?
Ja, der Chat wünscht sich gerade unbedingt mehr Informationen über das Sonderheft von dir, Peter.
Ist doch wunderbar. Kommt bei mir zu Hause vorbei. Ich setze mich hin mit euch. Wir reden über das Sonderheft. Dazu ein kleines Bierchen.
Ja.
Signierst du? Cool.
Ja, Peter signiert, macht eine kleine Signierstunde. Schön.
Gerne. Ich habe zwar keine einzige Zeile zu diesem Sonderheft beigetragen, aber ich schreibe dir da alle möglichen Namen drauf, wenn du möchtest. Und kein Problem.
Übrigens, danke für euren Input zu Zwergen, weiblichen Zwergen mit Bärten. Hier wurden zwei Dinge aufgeklärt im Chat. In Baldur's Gate 3 können auch viele weibliche Völker Bärte haben.
Stimmt, ja.
Das ist sehr gut. Ich versuche ja immer zu vermeiden, mich Baldur's Gate 3 zu sehr zu spoilern. Deswegen vermeide ich den Early Access. Ich will es spielen, wenn es fertig ist. Ja. Aber das ist
jetzt
eine wichtige Info.
Ja, dass es Bärte gibt. Das ist natürlich ein
Richtig.
Spoiler auch irgendwie.
Nee, das ist die Art von Information, wo Benedikt immer sagt, das ist kein Spoiler, das ist nur eine gute Information. Das ist eine Information, die ich gerne habe. Und über Heddering Online wurde ich auch aufgeklärt, da ist es wohl so, dass es einfach nur Zwerge zur Auswahl gibt, weil es laut der Lore ja keinen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Zwergen gibt. Gut, das akzeptiere ich. Das akzeptiere ich als weibliche Zwerge mit Bärten. So, ich lache kurz über eine Sache, die im Chat steht, die ich aber nicht vorlesen werde.
Spannung, jetzt muss ich selbst nachgucken.
Ja, du wirst es vielleicht,
okay.
Du wirst es erkennen.
Ich erraten, ja.
Das lese ich jetzt aber nicht vor, das müsst ihr euch jetzt selber vorstellen. Die nächste Frage lautet im Chat, verpasst man etwas in Richtung Mounts oder einzigartige Items, wenn man die Nebenquests ignoriert?
Mounts, das ist eine gute Frage. Ich denke nicht, weil ich habe keinen Mount bekommen. Es gab ja das Mount halt für die Beta, ne, wenn du eben bestimmte Sachen gemacht hast. Aber für die Nebenquests, nein, da gibt's einfach normale Belohnungen. Natürlich kann es sein, wenn du auf Schwierigkeitsgrad 4 oder 3 dann spielst, wo dann die Legendaries auch oder die Uniques droppen. Dass du dann halt da natürlich ein Unique bekommst, aber nicht in dem Sinne, das kriegst du nur durch die Nebenquests, nein.
Was aber der Fall ist, ist, dass du relativ häufig durch Nebenquests an Orte gebracht wirst, wo besondere Gegner stehen können, die dann auch einzigartig sind und die einzigartigen Loot dabei haben, den du sonst nicht, die du nur bei diesem Gegner bekommst. Insofern lohnt es sich, die Nebenquests zu machen, einfach um die Welt kennenzulernen und zu wissen, wo diese Gegner stehen können. Durch die Quest selbst aber, glaube ich, tatsächlich auch nicht, wie Peter schon sagte. Ja.
Eine Frage, die hier auch mehrmals auftaucht, ist, ob es Liliths Schreine im PvP-Gebiet geben wird.
Ich denke, gibt es keine, weil es würde ja auch keinen Sinn wirklich ergeben, wenn du dann einen Schrein aktivierst, dann kriegen ja alle Spieler in der Region einen Boost. Deswegen kann das eigentlich nicht sein, dass da welche stehen. Ich könnte hier wieder nachschauen. Da habe ich tatsächlich ein Screenshot von der Map gehabt, ob da einfach einer drauf ist. Das können wir ja nachgucken.
Ja.
Gib mir wieder 5 Minuten Zeit.
Wir reden kurz
über was anderes. Bier und so, ne?
Wir reden kurz wieder über Zwerge mit Bärten und so weiter. Wir vertreiben uns die Zeit schon. Das macht gar nichts. Die Frage nach dem Loot ist aktuell auch noch. Nämlich hat der Schatzgoblin mehr bzw. besseren Loot als beim Server-Slam ausgespuckt.
Ja, definitiv. Ich habe auch, glaube ich, bei den Loot Goblins mit den meisten, die meisten Legendaries bekommen, bei einem auf jeden Fall sogar 2 Stück. Die Chancen wurden deutlich erhöht, das hat Blizzard auch schon vorher gesagt. Es gibt definitiv mehr und besseren Loot bei den Goblins jetzt. Ja.
Mhm. Und direkt eine Folgefrage dazu, sind Unique Items, also einzigartige Items, wirklich etwas Besonderes, auf das man sich freut, wenn es droppt, oder sind das im Grunde nur Legendaries mit einer weiteren Eigenschaft?
Man freut sich definitiv drauf. Also die beiden, die ich gesehen habe, haben auch den Bild so weit komplettiert, als dass es wirklich sehr viel besser geworden ist und haben auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das eine nur deswegen ausgetauscht, weil ich irgendwann was hatte mit 150 oder so Gegenstandsstufe mehr. Aber sie sind schon wirklich ziemlich cool. Sie sind nicht so, dass sie dein Bild definieren komplett, aber die, die ich gesehen habe, können schon ein oder mehrere Builds deutlich stärken.
Mhm. Wobei wir auch sagen müssen, wir haben ja noch bei weitem nicht die höchste Stufe gesehen, also die, die Oberhammer-Super-Uniques. Da werden ja dann auf der 4. nochmal andere freigeschaltet. Gibt's auch noch die Ahnen-Gegenstände und was nicht alles. Also das ist einfach auch fast unmöglich, da jetzt wirklich eine gesicherte Aussage zu treffen.
Mhm. Ich habe einen Screenshot sogar von den Schwierigkeiten gemacht. Moment, auf Stufe 4 gibt's dann Ahnen-Gegenstände und einzigartige, ja, und davor gibt's dann die Heiligen.
Genau.
Ihr seht schon, jetzt werden hier schon die Screenshots durchsucht, durchforstet. Wir sind jetzt in den Tiefen angekommen. Ihr stellt genau die richtigen Fragen, wenn die beiden anfangen, ihre Screenshots auszupacken. Peter, ich komme doch mal auf die Frage zurück. Richtig. Wie sieht's eigentlich aus mit Liliths Schrein im PvP-Gebiet? Was kannst du uns dazu sagen?
Also nach meiner Recherche jetzt, ich bin ja Journalist, ne, ich mache ja das auch zu meinem Beruf, gibt es anscheinend doch welche. Ja, man kann sie aktivieren in diesen 2 Gebieten und naja, am Ende ist, vielleicht habe ich da auch, war ich da ein bisschen vorstellen, weil am Ende macht das ja auch nicht so viel Unterschied, wenn du da ein paar Punkte in deine Attribute bekommst und dann kriegt der Gegner das auch, meine Güte. Weil die Attribute, sind wir ganz ehrlich, es ist ja auch nicht wirklich das Wichtigste, ob da jetzt einer 5 Punkte mehr Stärke hat oder 5 Punkte mehr Geschicklichkeit. Mhm. Ja,
sind,
also sie gibt's.
Aber sind die PvP-Gebiete nicht eh nicht dauerhaft PvP? Also zumindest das eine Gebiet, das ich gesehen habe, war, als ich einen Tag später geschaut habe, nicht mehr PvP geflaggt. Kann das sein? Also ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe das nicht oft genug gesehen.
Du bist genauso nervig wie die Leser jetzt und die Zuschauer.
Tut mir leid.
Alter. Peter, kann ich dich noch was zum Sonderheft fragen übrigens?
Ja, bitte. Das ist viel besser.
Es tut uns leid. Ja. Meine Güte, Leute.
Warum musstest du auch am Anfang sagen hier, wir wissen alles. Das ist einfach.
Ich bin doch auch einfach nur hier, um euch in unangenehme Situationen zu bringen. Guck mal, wir sind doch heute auch hier. Geschafft. Das müsst ihr uns wirklich nachsehen. Wir sind heute hier direkt nach Ende der Testphase, direkt nachdem die Tests live gegangen sind. Und wie gesagt, die Testversion ist schon einige Tage wieder offline. Das heißt, mein Gott, wir sind alle hoffnungslos überfordert. Peter hat immer noch nichts gegessen seit seinem Test. Er ist immer noch mit dem Stuhl verwachsen. Ich weiß nicht, ob Benedikt jemals wieder was essen kann. Wir sind auch alle am Ende, Leute. Seht es uns doch nach. Ich habe hier aber noch eine schöne Frage, die eigentlich gut zum Abschluss passt, bevor ich noch eine Sache machen werde, die ich mir notiert habe, die gleich kommen wird. Aber die letzte Frage, die ich aus dem Chat für heute vorlesen werde, keine Sorge, ihr könnt eure Fragen auch noch an den nächsten Tagen im Stream stellen, falls sie untergegangen sein sollten oder falls noch weitere Fragen aufkommen. Aber es ist eine herrliche Abschlussfrage, nämlich, wem würdet ihr das Spiel empfehlen und wem eher weniger?
Also ich würde Benedikt das Wort lassen.
Wir können es auch beide gleichzeitig erzählen und dann überlegen wir uns, wie wir das hinterher in der Post einfach trennen.
Wir lamentieren jetzt einfach gleichzeitig, finde ich schön. Ich würde es jedem Fan von der Diablo-Reihe, egal ob er mit Diablo 2, 3 oder Immortal angefangen hat, empfehlen. Also definitiv Diablo-Fans und Anfänger im RPG-Genre. Ich würde es auch Leuten empfehlen, die MMOs mögen und sich mal angucken möchten, wie so ein MMO-RPG funktioniert. Zum Beispiel, weil sie mal von Last Ark gehört haben, aber das ihnen ein bisschen zu bunt ist. Nicht empfehlen würde ich es, glaube ich, Leuten, die Path of Exile mögen, weil Diablo halt immer noch nicht so komplex ist. Es ist das Casual-RPG, es will auch genau das sein. Es wird am Ende zwar deutlich schwerer, als es am Anfang ist, als man das als Casual spielen kann, aber es ist halt immer noch dazu gedacht, dass es anfängerfreundlich ist.
Gut. Ich würde es niemandem empfehlen, der kein Internet hat, weil dann kann er es nicht spielen. Nee, eigentlich hast du es ja schon vorweggenommen, also brauchen wir eigentlich nicht sagen. Ich würde es auch jedem empfehlen, der einfach mehr Diablo will, ne? Der jetzt, wie lange ist das jetzt, 10 Jahre schon wieder gewartet hat auf ein neues Diablo. Ich finde, für mich hat es vieles von dem erfüllt, was ich mir erträumt habe, was ich mir gewünscht habe. Und und tatsächlich auch für jemanden, der mal so reinschnuppern will in dieses Endgame, in dieses, weißt du, diese Zahlen werden größer und aus irgendeinem Grund mögen das Menschen, ja, was mir bisher immer total fremd war. Aber ich habe halt echt das Gefühl gehabt, nach dem Ende von Diablo 4, also dem Ende des Hauptspiels, dass es halt so natürlich wirkt, dann in dieses Endgame reinzugehen, weil es einfach weitergeht, weil du nicht die Kampagne nochmal spielen musst. Ich finde, da wird eigentlich für mich gefühlt nicht genug darüber geredet. Wenn du mit deinem Charakter einfach weitermachst, du musst nicht nochmal bei Diablo 3 irgendwie wieder die gleichen Missionen machen, halt in einem anderen Schwierigkeitsgrad, sondern du spielst einfach weiter. Es gibt neue Sachen auf deiner Map. Du bist immer noch in derselben Welt, aber es gibt jetzt da einfach andere Sachen zu tun. Ich denke, es ist bei anderen Spielen inzwischen in der Zeit zwischen Diablo 3 und 4 auch gekommen, aber für mich war das so eine schöne Überraschung, dass das aus einem Fluss war und dann war auch nicht diese Fallhürde zu sagen, ah nee, jetzt habe ich keinen Bock, jetzt nochmal loszulegen, nur damit ich dann irgendwann in Hölle ankomme und irgendwann mal das Endgame spielen kann, sondern ich bleibe einfach dabei, ich spiele weiter, ich mache meine Mission nebenbei, kein Stress, ich muss nicht irgendwie durch die Kampagne durchhetzen oder so. Ich denke, wird vielen Leuten ähnlich gehen, die bisher nicht so viel mit Endgame zu tun hatten.
Mhm. Ich muss dir an einer Stelle kurz widersprechen, und zwar, wenn ihr kein Internet habt, kann ich das Deutschland-Ticket empfehlen. In der Deutschen Bahn kann man tatsächlich ziemlich gut Diablo spielen.
Ja, ich kann an der Stelle deine Kolumne dazu empfehlen, die du auf meinem MMO geschrieben hast, über deine Erfahrungen, wie du den Server Slam in der Deutschen Bahn gespielt hast. Es ist ein Erlebnis gewesen, habe ich gehört. Es ist mutig vor allem gewesen von dir, aber das ist der Mut, den wir auch an dir schätzen und lieben. Und es gibt, so, ich habe es schon angepriesen, eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich gerne zum Abschluss noch mit euch machen möchte. Es ist eigentlich eine Sache, die ich mir nur aufgeschrieben habe für den Fall, dass wir am Ende keine Fragen mehr haben sollten. Das ist eigentlich nicht der Fall, denn ihr habt ganz wundervoll Fragen in den Chat geschrieben. Aber es ist so albern, dass ich es gerne trotzdem noch mit euch machen möchte. Und Micha ist im Urlaub, er kann mich nicht stoppen. Ich mache sowas jetzt einfach auf unserem Kanal. Was will er denn machen? Aus seinem Urlaub zurückkehren? Wohl kaum. Nämlich möchte ich mit euch jetzt zum Abschluss gerne eine Runde Kiss, Marry, Kill spielen mit Diablo-Charakteren. Und ich weiß, das Spiel heißt eigentlich anders. Bitte reißt euch zusammen da draußen. Ich nenne euch jetzt 3 Charaktere aus Diablo und ihr sagt mir bitte, wen davon ihr gern einmal küssen würdet, wen davon ihr gern heiraten würdet und wen ihr unbedingt töten müsst. Seid ihr bereit? Die 3 Charaktere, die ich euch zur Wahl stelle, wären Deckard Cain, Diablo und der Butcher. Bitteschön.
Ah, das ist ja super.
Wer davon ist Heiratsmaterial?
Deckard Cain natürlich. Also,
ja.
Ich meine, besser. Erstens, er gibt bald den Löffel ab. Ja, also das Erbe ist schon mal garantiert. Zweitens, er ist einfach super nett. Drittens, er weiß alles. Mhm. Er kann halt alle deine Hausaufgaben machen. Fantastisch. Die Steuererklärung macht er bestimmt auch so locker. Also gibt's eigentlich nur Positives, ja? Mhm. Finde ich super. Kochen, weiß ich nicht, ob er kochen kann, aber
ja.
Er kann alles identifizieren, das ist doch super. Er kann, wenn ich sage, hier, schau mal, ich habe hier so ein Gemüse gekauft am Markt, keine Ahnung, was das ist. Ah ja, das ist der Kohlrabi der Wirksamkeit. Den musst du mit 3 Esslöffeln Zimt zubereiten im hoher Drimwürfel.
Ja, ich sehe gerade im Chat, die sind alle hellauf begeistert. Das freut mich sehr. Viele sehen, wie du, Deckard Cain als absoluten Heiratskandidaten. Kurioserweise wollen aber auch viele Diablo heiraten und erstaunlich viele wollen den Butcher küssen.
Das ist jetzt ein bisschen sehr, sehr ernüchternd, weil das wäre, was im Chat gerade steht, ist exakt meine Vorgehensweise. Ich würde auch Deckard töten, den Butcher küssen und Diablo heiraten. Deckard töten einfach nur, weil zum einen ist eh bald hin, da ist nicht mehr viel Verlust und abgesehen davon kann er schon auch durchaus nervig sein und ihn nochmal retten zu müssen, da habe ich auch wenig Bock drauf. Der Butcher sieht so ein bisschen so, wie so ein Knuddelbär aus. Ich glaube, der kann was. Mhm. Und Diablo, ich meine, also das oberste Übel heiraten, man kann es entgegen des Namens, glaube ich, sehr viel schlechter treffen.
Mhm. Nee. Das kann, also ich bin da ganz anderer Meinung. Also den Butcher würde ich auf jeden Fall töten, einfach weil der in Diablo 4 auch so nervt. Meine Güte, ich bin irgendwo bei einem, hab im Level 50 Dungeon, kämpft gegen so ein Riesenvieh und ach, hallo, ich bin der Butcher, ich will auch mal mitmachen. Ja, das ist furchtbar nervig. Ja, ich würde Diablo küssen, weil in Diablo 3 am Ende sah der und die ja eigentlich ganz nett aus. Und warum nicht? Ja, mit dem Feuer spielen so ein bisschen, mit Terror, mit, wie heißt der im Deutschen, der Lord der
Schreckens.
Angst? Schreckens, ja. Mhm. Mich kann nichts schrecken, ja. Ich bin verheiratet mit einer Italienerin, deswegen.
In dem Fall mit der Kakaine.
Ja, stimmt, ja, mit der
Kakaine. In dem Fall mit der Kakaine. Das sind alles valide und korrekte Antworten. Es gibt in dem Fall keine falschen Antworten und ich bin froh, dass ihr sie beantwortet habt. Ich bin froh, dass ihr alle im Chat sie beantwortet habt. Es war generell eine wunderschöne Runde mit euch allen, mit euch beiden. Vielen Dank, dass ihr heute da wart und euch den Fragen gestellt habt nach eurem Testmarathon. Vielen Dank an Peter. Danke, dass du heute da warst. Vielen Dank an Benedikt. Danke, dass du heute da warst. Ich empfehle an der Stelle nochmal eure Tests. Peter, du wolltest noch was loswerden?
Ja, danke, dass ihr auch die Guten von uns eingeladen habt und nicht die Schlechten.
Das richtig. Fand ich jetzt auch sehr, wir haben sehr heute Qualitätspeter und Qualitätsbenedikt eingeladen. Keine Kosten und Mühen gescheut für euch. Danke an euch alle da draußen. Ihr habt wundervolle Fragen gestellt. Danke für die tolle Stimmung im Chat. Und damit möchte ich mich dann schon mal an der Stelle von allen verabschieden, die das Ganze jetzt hier entweder als Podcast konsumiert haben oder als VOD auf unserem YouTube-Kanal Gamestar Talk. Sage vielen Dank. Wir freuen uns wie immer über eure expertigen Kommentare und natürlich auch über eure Abos.